Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bewegungsatmen-Podcasts. Wir begrüßen euch, das sind Eva Buchholz, Hausreichel und Gregor Buchholz. Hi, servus, hallo.
Hello again.
Hi.
Na, wie geht's euch da drüben in Wiesbaden?
Nice. Oder, Gregor?
Fantastisch.
Ja, ich war ja heute direkt vor eurer Haustür, quasi vor eurer Haustür.
Und da sagst du nichts.
Ja, ich bin ja die berühmt-berüchtigte Dammrunde gefahren. Das erste Mal übrigens auf der Westseite vom Rhein. Mhm. Und dann geht's dann quasi hoch von Worms aus Richtung
ja, Mainz.
Nicht direkt Mainz, die Vororte da ist es, wie heißt nicht
Mainz-Gustavsburg?
Gustavsburg,
noch Ginsheim, eins davor, Gustavsburg.
Genau. Ginsheim, ja, meine ich, ja.
Ja, genau. Und das war jetzt heute eine jungfräuliche Fahrt für mich, weil ich habe das immer gemieden. Mhm. Dieses Stück, 10 Kilometer nach Worms, von Worms dann quasi in den Norden, ist echt übel.
Nervig,
und, ich muss echt sagen, ich habe es auch in meiner Strava-Einheit so genannt, Stumpf ist Trumpf, aber die Kilometer müssen in die Beine, ja, die lockeren. Und habe es dann durchgezogen. Aber ich weiß ja, dass ihr das ab und zu mal fahrt, gell?
Ja, soll ich dir mal was sagen? Ich fühlte mich direkt angesprochen. Ich habe dein Strava-Ride von heute gesehen und habe so, Stumpf ist Trumpf, habe ich so gedacht, yes, here we are, meine Lieblingsstrecke. Mal kurz nach Worms runterbrummen, immer schön.
Aber man muss zur Verteidigung sagen, es ist echt ruhig, da ist nichts los. Man fährt sicher auf wirklich guten, asphaltierten Wirtschaftswegen. Aber es ist total langweilig. Aber ich musste mich so ein bisschen nach dem Wetter richten. Ja, heute ist echt so ein bisschen Endzeitstimmung draußen. Dick verhangene Wolken.
Ja.
Und da war über dem Odenwald, das ist ja mein Paradegebiet, war einfach alles dicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann fährst du halt ausnahmsweise mal Richtung Worms. Und
ja, da musst du flach bleiben dann an so Tagen.
Ja, aber man hat mir da so Stories erzählt von wegen Toskana ähnlich und so, aber da habe ich davon nichts gesehen. Ja,
aber da bist du aber nicht vorgedrungen. Da hättest du noch so ein bisschen einen Schlenker in die Weinberge dann machen müssen. Hättest du noch mal so einen Nierstein hoch mit so ein paar Höhenmetern halt. Und dann kann ich dir empfehlen, guck auf jeden Fall mal, oder kann jeder eigentlich mal schauen, das Strava-Profil von Karl Platt. Karl Platt nicht kennt, ist selber schuld.
Ich kenne Karl
Platt. Gregor guckt mich gerade mit so großen Augen an. Ich würde sagen, also für mich ist das auch eine Legende. Eine
alte hessische Legende, oder was?
Nee, wenn schon hessisch überhaupt nicht, pfälzisch.
Pelzer.
Pelzer ist er. Der gar nicht mehr jung ist. Also ich glaube, der Karl ist 40, über 40, aber ey, Alter, der hat Druck, der fährt eigentlich quasi jeden Tag 200, oder das war so lange Zeit sein, so 150, 200, 250 und vielleicht noch 300 oder so.
Also
so,
ja. Wie verdienst du denn Geld, wenn du jeden Tag 200 fährst?
Der hat's richtig drauf, also der ist schon oft so Mountainbike-Marathon ganz vorne mit dabei gewesen.
Ja, der hat Cape Epic gewonnen mehrfach, das darf man nicht
dann
vergessen.
Dann so Rides wie Cape Epic, genau.
Ach, so und richtig, so in die Richtung. Okay, ich dachte, das wäre so ein, einfach der viel fährt.
Das wäre so ein Bikepacker. Also, so ein Bikepacker, der da halt da so rumeiert.
Ich muss mit kompletten Unwissen glänzen.
Der ist auch,
Ja, aber übrigens Bikepacker, ist mir heute aufgefallen, also Bikepacking ist ja kein neues Ding. Also heute, also ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Bikepacking gibt's eigentlich schon immer. Das sind eigentlich immer die Muttis gewesen und die Oppis, die dann quasi diese Bodensee-Radtouren gemacht haben. Das ist ja eigentlich dasselbe wie Bikepacking.
Mein Vater.
Mir die Leute,
der hat das auch gemacht, Vater, mein Vater vor 20 Jahren. Ja, rund um den Bodensee.
Und wenn ich mir heute auf diesem ominösen Dammradweg, das man auch angeschaut hat, da waren sie natürlich alle so ein bisschen durchgestylt, aber sie sind genauso rumgeeiert. Entschuldigung, aber ich find's ja cool, dass man das macht, aber
hey, Horst, kann halt nicht jeder so stark sein wie du.
Ja, aber,
so
sie haben geile Ortlieb, Outdoor-Bike-Frame.
Genau.
Packages und so und Radhose, aber dafür halt, weißt du, noch so kein Radtrikot, sondern halt so ein
lässiges
Shirt. Ein lässiges Baumwoll-Shirt umgehängt.
Aber
so ein lockeres, ja.
Weil wir es jetzt gerade davon haben, noch ein Tipp, weil wir eben mal Strava-Link, jetzt nochmal auf Insta kann man mal Lachlan Morton folgen von EF Nippo. Education First Nippo Team, der fährt ja jetzt unsupported die Tour de France für sich quasi alleine. Also der ist nicht im Touraufgebot seiner Mannschaft, sondern der macht das halt komplett alleine. Ist mal auf alle Fälle ein Blick wert, auch für unsere Zuhörer, da mal auf Instagram reinzuschauen. Der macht Bikepacking extreme, würde ich sagen.
Krasser Typ.
Ja.
Wahnsinn. Ja, wir haben ja ein paar Rennen in den letzten Wochen gehabt. Alles querbeet, von ganz kurz bis ganz lang.
Ja.
Und wir wollten einsteigen mit der EM in Kitzbühel.
Es wird immer mehr, ne, so an Rennen. Ja, Kitzbühel. Also ich glaube, das war jetzt auch das erste Mal, dass die Europameisterschaften nicht im klassischen Format ausgetragen wurden, sondern halt so in Semifinals und Finals. Also
und im Supersprint-Format?
Auch im Supersprint-Format. Also es gab Vorläufe am Freitag, glaube ich, war das, ne? Und dann am Samstag die Finals, beide im Supersprint-Format. Und ja, die besten 30 haben sich quasi dann fürs Finale qualifiziert. Und attraktive Rennen. Auf jeden Fall, mein Athlet ist als Europameister auch irgendwo obvious, aber Max Studer, ganz klar. Also ich glaube, ich hatte letzte Folge auch schon gesagt, dass die Schweizer überall aufpoppen auf einmal. Und da muss man echt sagen, auch wenn es kein Trainer ist, der so in meiner Lieblingstrainerliste ganz vorne rum
schade, dass wir den wieder
gerankt ist, aber da muss man halt schon sagen, okay, Brad Sutton macht da schon einen ordentlichen Job, also ganz klar. Max Studer war auch eine ziemlich irre Geschichte schon im Semifinale am Freitag. Wäre ja fast wie rausgeflogen, aber aufgrund einer Zeitstrafe. Also er war ja nicht in der ersten Gruppe, also muss ja verstehen, es gab bei den Männern 3 Vorläufe und die ersten 9 haben sich qualifiziert in ihrem jeweiligen Vorlauf. Max Studer nicht in der ersten Gruppe, übrigens auch nicht ein Hayden Wild zum Beispiel, der als Top-Gast Starter mitgestartet ist. Das war auch eine Überraschung. Ja, aber läuft in, was sind sie gelaufen, was war die Laufstrecke? 1,5 Kilometer? Mehr war das ja nicht, ne? Oder waren es 3? Oh Gott, schon so lange her. Auf jeden Fall, wir sprechen.
Nee, es waren mehr als.
Ein bisschen mehr.
Ich glaube, es waren 3,5
knapp oder 3 Kilometer, ja, genau. Aber wir reden hier von Laufzeiten von knapp unter 9 Minuten, also nicht viel. Auf jeden Fall, Max Studer läuft nochmal quasi auf den ersten Platz vor, muss aber nochmal eine Zeitstrafe absitzen, wo ich dachte, oh, das ist ja, das
und
das
der wird kommt gerade so als Letzter ins Finale rein.
Gerade so, da hat noch auf 6, es wurde ziemlich knapp, ne? Aber da hat man schon gesehen, okay, läuferisch war das auf jeden Fall schon eine richtig, richtig gute Sache.
Aber wobei man hat in dem Halbfinale noch mehr mitgezittert mit Hayden Wild, weil man dachte halt so, weil Max Studer war ja nicht von vornherein weg. Der war ja eigentlich richtig so, also der ist schon stark erst noch vorgelaufen, aber der war richtig weit vorne und auf einmal ist halt,
denn, ja.
Und auf einmal ist halt abgebogen. Und dann so, wo ist denn der jetzt hin? Und dann so, oh, Zeitstrafe. Und der Hayden Wild hatte ja wirklich ein grottiges Schwimmen. Also das war, und ich meine, man darf ja nicht vergessen, es war jetzt eine Europameisterschaft. Also alles überseemäßig, kann man so sagen, war ja gar nicht am Start. Und wenn man halt auch mal so schaut, für viele Nationen oder für viele starke Nationen war jetzt auch nicht die erste Garde am Start. Da sind ja viele jetzt auch in der unmittelbaren Tokio-Vorbereitung in der Höhe oder so, die dann ja überhaupt nicht aufgetaucht sind. Und dass Hayden Wild dann wirklich da so das erste Schwimmen halt echt verkackt, ne? Und dann ist der aber echt auch noch, also im Halbfinale ist er noch, finde ich, krasser gelaufen als dann im Finale. Wo man halt auch sagen muss, Max Studer ist halt im Finale, der war ja wie entfesselt. Sowas hat man ja selten gesehen. Ja,
also auf jeden Fall verdient denn Europameister geworden. Und hat auch seine starken Eindrücke, die er schon in Lissabon gezeigt hat, auf jeden Fall dorthin bestätigt. Genau, Tim Hellwig, Platz 6.
Zweite U23.
Stimmt, genau.
Das
U23 Elite ist ja zusammengestartet.
Ja. Vize, ja.
Ja.
Zweiter U23.
Auch super, super stark. Und auch schon im Halbfinale hat er auch schon echt gezeigt, dass mit ihm da zu rechnen ist. War dann wirklich fast, ja, war also ich fand es sehr schade, weil es war ja dann wirklich auf die Sekunde dann das Battle zum U23-Titel, dass er dann ganz knapp gegen den Ricardo Batista verloren hat aus Portugal. Ja, aber trotzdem, Vizetitel ist natürlich auch schon mal ein absolut hammergeiles Ergebnis. Was konnte man zu den Männern jetzt noch so sagen? Ja,
Lasse Lewis 15.
Ja, der wäre.
Sucht so ein bisschen immer noch, sag ich mal, die Form, ne?
Wobei der im Team Relay dann wieder gezeigt hat, okay, das war halt wohl nicht so 100% sein Tag, der Samstag quasi. Aber im Team Relay war er dann schon auch wieder stark. Und jetzt auch zu Lasse Lewis nochmal, es war ja nochmal ein Bundesliga-Rennen in Potsdam auch, da hat er auch das Buschhüttener IJ-Team dann auch
ja,
zum Sieg geführt.
Ja, aber man kann ja jetzt in der Bundesliga rennen.
Ja, nee, aber da kam schon wieder, und auch wenn man ihn auf Insta verfolgt, da war wieder so, oh yes, so langsam kommt er wieder rein, und sein Trainingskumpane Fernando Alaza hat ihm da auch gleich wieder ein Chapeau geschrieben, ja.
Chapeau.
Die freuen sich auch.
Aber wenn Hayden Wild jetzt gewonnen hätte, wäre der jetzt ein Europameister geworden? Oder internationaler Europameister?
Außer Wertung.
Er ist ja auch Dritter geworden im Rennen. Also Zweiter, Antonio Serrat.
Seone.
Leider ist der nicht bei Olympia. Aber wie gesagt, für die Spanier startet Fernando Alaza. Mario Mola und halt auch Mario, nicht Mario Gomez.
Javi Gomez.
Ah, nee. ja, aber auch die bei den Männern ganz klar Luxusprobleme. Bei den Frauen, eine der vielen Goldmedaillen, die wir ja genießen durften. Laura Lindemann.
Ja, mega stark, ne?
Wahnsinn.
Das war's mit Corona. Also, das hat sie mal kurz vielleicht in die Knie gezwungen, aber pünktlich zum Highlight der Saison, was ja noch bevorsteht, sieht man halt wieder, ja, dass sie mit ihr wirklich deutlich zu rechnen ist.
Ja.
Auch im Hinblick halt wirklich auf Tokio. Geil, das scheint vom Timing her genauso hinzuhauen. Und wie man so oft dann auch als Athlet, ja dann immer so, oh Mann, Formschwäche, oder sie sucht nach der Form und noch nicht gut drauf. Ja, so what, ne? Wenn sie jetzt im Mai in Yokohama nicht sonst wie top performt hat, ja, da kann sie sich jetzt im Sommer auch nichts mehr von kaufen, und jetzt zählt's, ne? Und da würde ich wirklich sagen, ist deutlich mit ihr auch dann in Tokio zu rechnen.
Absolut. Valentina Riasova auf Platz 2, definitiv eine Überraschung.
Ja.
Ein Name, der vorher nicht auf der Agenda stand.
Und die auch einfach hammerstark gelaufen ist.
Ja.
Die war ja wirklich, also hat da auch gut mit Laura gebattelt.
Wäre nach langer Zeit mal wieder wirklich, oder überhaupt erstmal eine Russin, die wirklich mal vielleicht das Potenzial hat, auch dann mal international mitzuspielen. Leonie Perriot,
auch endlich wieder.
Bekannter Name auf Rang 3. Und dann müssen wir halt kurz über Platz 4 sprechen. Das ist halt.
Ja, da müssen wir nicht kurz sprechen.
Oder werden wir im Laufe der Folge noch ein paar Mal drüber sprechen, denn Nicolas Spirig wurde Vierte.
Ja, und man kann wirklich zu Recht sagen, sie wurde Vierte. Das nimmt Brad Sutton auf seine Kappe. Da ist er wieder. Weil Brad Sutton, wenn man auch schon die Semifinals gesehen hat, da ist auch, also wenn man die so taktisch mal analysiert, da würde man sagen, Alter, was hat Nicolas Spirig gemacht? taktische Glanzleistung war das eher null, aber sie hatte halt einfach mal die Devise, Vollgas geben, ne?
Ja.
Und sie sollte sich halt auf keinen Fall schonen. Und wer die Finals gesehen hat, die meisten wahrscheinlich dann auch eher die Finals, hat auch gesehen, also auf dem Rad, sie war ja auch sofort echt dabei beim Schwimmen, und sie hat auf dem Rad unwahrscheinlich viel gemacht, obwohl von hinten überhaupt keine Gefahr drohte oder keine Ahnung. Also sie hat alles eigentlich, auf dem Rad ist sie eigentlich nur, wie man sie eigentlich so kennt, aber meist ist sie ja dann schon in der Verfolgerposition und muss vielleicht auch mehr arbeiten. Sie hat aber auch da alles von vorne gemacht, aber sie sollte halt richtig, richtig hart Rad fahren.
Ja.
Also war quasi ein Testrennen oder ein Trainingsrennen, will ich jetzt nicht sagen, weil es geht schon.
Doch. Sie nennt es ja selbst so. Sie sagt ja im Prinzip alles, es sind alles Trainingsrennen. Bis Tokio. Und
es ist sie, genau. Ja. Und sie sollte auch die erste Laufrunde, also sie sollte richtig hart anlaufen. Und das hat sie auch gemacht. Und dann ist sie halt natürlich, oder hat sie dann in der zweiten Runde auch gestruggelt, weil die anderen kochen ja auch nicht mit Wasser oder gucken sich das irgendwie an. Und ich meine, auch wenn es, klar, es ist auch nochmal diese Supersprint, dieses Format, und das ist ja auch klar, dass das Nicolas Spirig jetzt nicht unbedingt von ihrem Alter her so gut liegt wie den vielen jüngeren Namen. Wenn man allein mal auf die Liste so schaut, also da findet man ja fast keinen 80er Jahrgang mehr. Da kommen eher fast so 2000er, da fehlt nicht mehr viel. Also ja, die können halt alle ihre Kinder fast sein. Ja.
Im Prinzip, ja, voll
ja, Kinder, ja. Ja, also von daher.
Ich meine, irgendwas hatte doch geschrieben, dass sie doch vor 15, 20 Jahren schon mal Europameisterin wurde, das erste Mal. Wisst ihr das?
Ja.
Ja.
Also
die, ist schon hart.
Die hat ja 6 EM-Titel oder was. Ne? Ja. Also die ist ja jetzt schon eine ewige Zeit da dabei. Und wann war sie das erste Mal? 2004 in Athen, glaube ich. Ne? 2004 war Athen. Das waren ihre ersten Olympischen Spiele. Also allein Wahnsinn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Und ich meine, sie ist halt nicht jedes Mal einfach dabei, weil sie irgendwie Slowakin ist und kriegt halt so einen Flag. Ja.
Du meinst einen New Flag?
New Flag oder sowas. Sondern sie ist ja wirklich Weltspitze jedes Mal so. Also wir kommen. Ja,
total bemerkenswert. Das findest du eigentlich so nirgends, finde ich. Also bei Männern nicht, bei anderen Sportarten irgendwie auch nicht. Und ich finde auch vor allen Dingen, dass sie da diese Leidenschaft noch hat. Ich meine, 3 Kinder, Jura-Abschluss, dann immer diese Babypausen dazwischen. Du musst dich ja neu sortieren. Ich meine, die hat ja schon Gold gewonnen. Du brauchst ja auch die Leidenschaft, das Feuer. Ne? Und dann noch die Jungen. Und dann werden dann diese Supersprint-Distanzen etabliert. Das Alter spricht ja dagegen dich. Und dann haut die dann noch trotzdem solche Dinge raus. Ist wirklich bemerkenswert. Also absolut.
Ja. Chapeau. Ich habe jetzt so einen Podcast auch wieder mit Greg Bennett gehört und mit Javi Gomez. Und der meinte auch.
Ich auch gehört,
ja. Und der meinte ja dann auch so, ja, er wird immer älter und dann so, ey, ITU, was macht ihr da? Die Distanzen werden immer kürzer, ihr arbeitet doch voll noch gegen mich, ja. und er hat ja auch so gesagt, weil Greg Bennett hat gemeint, hey, komm erstmal in Richtung 40, du wirst richtig stark noch sein. Und damals, als er 30-Jähriger war, hat er so gesagt, ey, oder noch nicht mal 30, hat er so gedacht, ey, never, wie soll ich das jemals schaffen, ne? Und ich meine, jetzt ist Ravi, glaube ich, 38. Ich glaube
38. Ich habe 81er-Jahrgang.
Ja. Und und dann sagt er, ja krass, du hattest gar nicht so Unrecht. Ich hätte es vor 10 Jahren nicht gedacht, dass ich jetzt in dem Alter noch so performen kann. Nur leider Gottes werden halt die Distanzen immer kürzer. Ja.
Wahnsinn. Ja, da geht ITU echt ziemlich konsequent diesen Schritt, ne? Und man muss jetzt auch sagen, kam jetzt heute, glaube ich, die Meldung, Hamburg 2023. Mhm. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Es wird immer gesagt, es ist ein WM-Rennen. Gut, das ist es bei der Elite ja immer, ein WM-Rennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das Grand Final ist. Auf jeden Fall ist es das Mixed Relay-Team.
Aber warum sollten sie das so groß hochheben? Also Hamburg war jedes Jahr im
ITU-Kalender. Weil es für Junioren auf jeden Fall, für Junioren und Altersklassenathleten ist es
WM. Ja, dann ist es das Grand Final, würde ich sagen.
Aber, und das wäre nämlich krass, also ist auf jeden Fall für Mixed Relay, also die Team-WM ist es auf jeden Fall. Aber das Format wird das Eliminator-Format sein. Mhm. Also das kennen wir ja auch aus der Super League. Ja. Und auch wenn ich es gut finde, dass viel experimentiert wird, aber so traditionsbewusst wäre ich schon, dass ich glaube ich schon ganz gerne hätte, dass das Grand Final irgendwie eine olympische Distanz ist.
Du bist halt wirklich typisch deutsch, ne? Wir sind alle, sträuben uns so ein bisschen vor Veränderung. Ey, ich finde es mega geil, dass endlich mal irgendwie so ein Verband mal sagt, so, wir machen jetzt mal wirklich so richtig.
Wird ja auch gemacht. Ich glaube, dieses Jahr in Montreal ist ja schon.
Ja,
ist auch
so Eliminator.
Genau.
Ja.
Aber, gleich als das, ne.
Als krass, ja.
Aber ich weiß es nicht, ob vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach nur, also, weißt du, für Junioren und Altersklassen und Team halt EWM ist und das Grand Final halt auch woanders, aber ja, vielleicht auch, keine Ahnung, habe ich nachgefragt, aber noch keine Antwort bekommen.
Auf jeden Fall sind sie sehr experimentierfreudig und das finde ich grundsätzlich auch ganz gut. Und man muss natürlich auch mit der schnelllebigeren Zeit auch so mitgehen und gucken, dass man fernsehtauglich bleibt. Ja.
Ähnlich wie im Biathlon, aber da gibt es ja immer zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite wird es natürlich medial besser zu verarbeiten, auf der anderen Seite die Athleten, die dann dort starten, sind dann immer jünger, weil die Distanzen entsprechend auch kurz sind und meine These ist ja, dass die Athleten schneller sich aufrauchen. Außer ein paar absolute Spitzenathleten, die das noch relativ lang mitmachen. Aber
ja, das macht dich schon kaputt.
Ja, dann brauchst du auch relativ hohen Workload dann auch schon mit frühen Jahren. Das ist ähnlich wie im Radsport, wo du dann auch siehst, dass Pogacar dann auf einmal Tour gewinnt. Und es geht in dieselbe Richtung schlussendlich. Denk mal aber für die Präsentation der Sportart, was so das medial angeht, das ist definitiv eine richtige Entscheidung, weil ich muss mir selber eingestehen, dass ich dann diese kurzen Formate lieber anschaue als eine olympische Distanz. Und ich fand früher schon olympische Distanz immer mega cool, weil es so kurz ist. Ja? Und jetzt denke ich mir so, ey, Supersprint, ja mega cool, weil es so kurz ist.
Ja. So ändern sich die Zeiten, ja.
Ja, also es ist gerade Wahnsinn. Ich bin auch, in Potsdam war ja jetzt auch wieder ein besonderes Format mit Jagdstadt und so weiter. Wird ja gerade super viel ausprobiert, ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite denke ich mir, ich würde mir dann auch mal wieder eine Zeit wünschen, wo das sich wieder so ein bisschen beruhigt, sich ein paar Formate, die dann auch ankommen, sich durchsetzen und so ein bisschen mehr Tradition wieder reinkommt, weißt du?
Oder dass man mehr durchblickt auch. Ich finde, ja, genau. Manchmal blickt man als Zuschauer, gerade wenn man jetzt nicht so häufig Triathlon schaut, ja, blickt man gar nicht mehr, also wie jetzt auch, sorry, aber leider auch ich in Potsdam, habe ich erstmal gar nicht gecheckt, was das da für Formate sind.
Und es ist halt, guck mal, also so cool jetzt auch die EM anzuschauen war, und ich würde sagen, das ist schon ein Format, das hat funktioniert, das wurde ja auch beim Weltcup in Tijavaros immer wieder gemacht, immer so mit Vorläufen und dann Finals und so. Alles schön und gut, aber was ist denn, wenn jetzt die nächste EM dann doch wieder, weißt du, normales Format ist? Also wenn jetzt irgendwie so Weltmeisterschaften und Europameisterschaften jetzt auch von Jahr zu Jahr vielleicht unterschiedliche Formate werden, weil halt Experiment, also ich, ja, weiß ich nicht.
Ja, wobei das mit der EM und den Quali läuft, das hatten wir schon in den letzten Folgen, das gab es ja schon alles mal, damals mit Schomburg, Papa Schomburg, sage ich mal, da gab es auch Vorläufe in einem super, ich glaube, das war Sprintdistanz, war nicht Supersprint, aber man hat schon vor zig Jahren experimentiert und dann ist man doch dann im Endeffekt bei der olympischen Distanz irgendwie verblieben. Ich bin auch gespannt, wo sich das hinentwickelt oder zurückentwickelt, wer weiß.
Ja, bevor wir jetzt aber auf die etwas längeren Distanzen kommen, fehlt auf alle Fälle oder fehlen noch die beiden Junioren, also Junioren, Juniorinnen.
Ja, perfekt.
Horst.
Ja, also ich muss auch sagen, dass der DSW Darmstadt die Talentschmiede schlechthin ist, muss man einfach sagen, stellen gleich mal zwei Europameister, nämlich mit der Jule Behrens bei den Juniorinnen und dem Henry Graf bei den Junioren, was natürlich unglaublich ist für uns als Verein natürlich. Und Finja Schiel habe ich noch vergessen, die wurde, glaube ich, Zehnte bei den Junioren, meine ich.
Können wir gleich Zehnte.
Ja, genau, was halt einfach sensationell ist. Also wir hatten schon immer gute Athleten und das spricht einfach für die gute Vereinsarbeit. Also das ist auch wiederum dem Verband geschuldet, muss man jetzt mal auch mal anerkennend loben. Aber die Vereinsarbeit, die Stadt, die dahinter steckt und naja, die Talente da entsprechend zu entwickeln und den Trainingsbedingungen trotz Corona, ihr wisst es ja selber, Olympiastützpunkte haben immer ihre Möglichkeiten, das haben normale Städtevereine nicht und ich glaube, da hat unsere Stadt da relativ viel investiert und das zahlt sich jetzt aus und das finde ich halt super gut, weil ich trainiere mit den Jungs und Mädels und sehe, dass die on fire sind und es hat mir letztes Jahr schon so ein bisschen wehgetan, dass ja da kaum Rennmöglichkeiten gab. Und jetzt dieses Jahr, wo sich das so ein bisschen besser strukturiert hat und wo es dann doch dann Starts gab, ja, da wurden jetzt die Athletinnen und Athleten belohnt. Und das finde ich einfach toll. Und ich hoffe mal, dass das dann ja so weitergeht. Denn das wäre zu wünschen. Ich meine, wir sprechen jetzt von Juniorenrennen. Das ist noch ein langer Weg bis zur Elite, aber die Perspektiven sind da. Und aus meiner Vereinsbrille her bin ich sehr stolz auf die Sportlerinnen und Sportler.
Wir alle, auch ohne, dass wir im DSW sind.
Ja, weil man muss es ja.
Wir sind ja auch Hessen, wir sind ja auch nochmal.
Genau.
Ja. Nein, aber das zeigt ja auch, wie wichtig gut laufende Vereine allein schon auf Länderebene sind. Das ist ja immer so ein bisschen, man vergisst es ja auch immer gerade. Man vergisst es so ein bisschen, wenn man immer über die WTS redet und so und immer die Athleten da ganz oben im Blick hat. Man vergisst es total, wenn man die Langdistanz im Blick hat. Aber letztendlich ist es ja genau das und man muss ja, da gibt es ja nur eine Stufe drunter. Also man muss ja sagen, auf Länderebene ist ja der DSW Darmstadt ein Verein, der ja traumhaft funktioniert. Und dann gibt es halt so Situationen, wie es halt bei uns in Wiesbaden ist, wo halt so alright funktioniert. Dann gibt es halt mal sowas wie in Limbach oder so, wo halt wirklich Einzelpersonen da als Trainer und Funktionäre oder Förderer fungieren und da halt wirklich dann, ja, ich sag, wie in Handarbeit so die einzelnen Talente quasi, sag ich mal, herausformen.
Und das ist ganz wichtig,
dass es das immer schwieriger gibt. Ja. An allen Ecken und Enden hört man ja, dass ehrenamtliche Helfer ja immer weniger werden, dass es immer schwieriger für Vereine wird und alles brauchen wir.
Mhm. Ja, das gehört auch eine Portion Geduld dazu, weil bis du dann so weit bist, dass du Leute hast, die dann sich so entwickeln, das dauert auch Jahre. Also ich komme ja ursprünglich aus einem anderen Verein in Griesheim und das war eigentlich so die Talentschmiede so in den 2000er, in 90er Jahren und der DSW war eher für die Elite bekannt und das gab jetzt einen Shift und das hat aber wirklich Jahre gebraucht, bis sich das entwickelt und das ist natürlich auch der, dem Trainerpersonal, dem Verein zu danken und das ist ja bei jedem Verein so, du brauchst die entsprechenden Leute, die sich engagieren. Ich meine, das sind jetzt keine hauptberuflichen Trainer, ja, muss man einfach sagen. Die machen das überwiegend aus Herzensangelegenheit. Mhm. Klar werden die vergütet irgendwo, aber das kriegst du nicht hin, wenn du nicht Leute hast, die richtig Bock drauf haben. Und das, fällt und steht einfach mit dem Personal.
Ja, und letztendlich ist halt auch auf so einer Ebene meist sehr, sehr wenig Geld da. Also man muss ja schon wirklich kämpfen und auch gerade jetzt, du hast auch eben schon angesprochen, in Pandemiezeiten überhaupt Wasserzeiten zu bekommen oder auch so ein reines Verständnis. Also ich habe letztens mit der Theresa Baumgärtel telefoniert, die ja auch jetzt für die erste Mannschaft da von Buschütten verantwortlich ist. Und die trainieren ja auch dann in Nürnberg am Stützpunkt mit Roland Knoll und so weiter. Und die hat gesagt, was das bedeutet, dass halt Annabelle Knoll jetzt nach Olympia, also sich für Olympia qualifiziert hat. Weil da wurde halt auch vorher dann immer, die sind Olympia, oder die sind, ja, die sind
OSP,
ja. OSP, die sind Olympiastützpunkt. Mhm. Und da wird dann auch immer so rum, ja, die Triathleten, und brauchen die jetzt wirklich noch mal eine Zeit und müssen die wirklich noch mal ins Wasser? Mhm. Da wird immer so, was machen die eigentlich? Was wollen die eigentlich? Also das wird so überhaupt nicht so richtig wahrgenommen, was das bedeutet. Und jetzt auf einmal ist eine bei Olympia dabei und dann funktioniert's. Und erst dann. Und wie schwer es halt auch für diese kleinen Vereine sind, wo halt jetzt nicht unbedingt Olympiastarter sind oder EM-WM-Starter. Da kannst du halt ja fast gar nicht argumentieren. Und bestimmte, gerade im Triathlon ist es halt super wichtig, dass du auch die Wasserzeiten halt hast. Und das ist ja auch gerade für viele kleine Vereine, die im ländlichen Bereich vielleicht auch angesiedelt sind, ein Riesenproblem. Das ist halt...
Wird auch leider schwieriger, weil die Schwimmbäder machen zu und... Ja. Du wirst es halt wahrscheinlich nur noch an so, sag ich mal, so Regionalstützpunkten dann ganz gut hinbekommen. Mm. Aber diese flächendeckende Infrastruktur, das dünnt sich leider Gottes aus. Ja,
aber wann wird halt hauptsächlich gerade so das Schwimmen, wann muss das gefördert werden? In jungen Jahren. Also wir sehen ja jetzt hier bei den Junioren, das sind zum Teil 2-5er-Jahrgänge, ne? Die sind 15, 16. Die müssen halt schwimmen. Die können dann, wenn die einmal in der Woche ins Wasser gehen, es ist halt auch ein bisschen schwierig. Und dann noch gesagt wird, ja, muss das unbedingt sein. So, ja. Mm. Und da kann man halt wirklich das herausheben. Also Jule Behrens holt sich da verdient und wirklich echt in einer super Manier da den Titel. Und auf Platz 4 haben wir schon wieder eine Deutsche, Julia Bröcker. Und dann sagst du es auch, Finja Schiel auf 10. Also da haben wir ja wirklich auch einige, die dann hoffentlich, weil du sagst es auch zu Recht, es ist noch ein weiter Weg. Und der ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Aber das wären schon dann Aspiranten für später auch mal, ne?
Übrigens, um bei den Männern mal kurz, also Henning Graf Erster, Justus Töpper auf Rang 6. Auch noch eine Top-10-Platzierung, die man erwähnen sollte. Das letzte Mal, dass es bei den Junioren, bei der Junioren-EM ein Gold-Double gab, war mit, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, aber auf jeden Fall waren das Laura Lindemann und Lasse Lührs. Um
schon
zu sehen,
ein paar Jährchen zurück, aber
wo die Reise hingehen kann. Ja.
Muss aber dazu sagen, dass die Deutschen traditionell immer starke Nachwuchsathleten hatten bei EMs und WMs.
Ja.
Also schon immer.
Da
also
wurden
das,
immer Medaillen geholt, ne?
Ja, immer Medaillen geholt. Wir hatten Doppelweltmeister damals mit Dema Frodeno, ja, dann Steffen Justus Europameister, ganz früher noch Christian Weimer, der Vize-Weltmeister wurde in Australien. Also wir hatten immer Leute in dem Nachwuchsbereich, die dann richtig, richtig abgeräumt haben. Und dann hat er aber manchmal dann dieser Sprung zur Elite dann, das wurde, war dann schwierig. Also das.
Aber das ist in allen Sportarten, ne? Das ist immer eine heikle Sache dann, ja.
Herausforderung.
Ja, aber das haben wir auch schon eigentlich oft besprochen und thematisiert, woran das liegen kann und so und wie und was, weil das, ja, wie du halt sagst, das ist schon auffällig, dass im Nachwuchsbereich und daran, wir haben jetzt natürlich uns auch viel beklagt. Ich weiß nicht, ob das ja immer noch auf hohem Niveau ist, wollen wir es mal so nicht darstellen, aber man sieht, andere Länder haben auch wahrscheinlich so ihre Probleme. aber in der Elite, da treffen halt dann doch schon mal mehrere Jahrgänge durch und da zählt dann auch, da sind dann wirklich alle Qualitäten. Neben dem Talent und vielleicht die Bedingungen, die du hattest, kommen dann auch wirklich die Durchsetzungsfähigkeit kommt dann nochmal durch und ja, das ist dann nochmal ein anderes Pflaster.
Ja.
So, ja, dann gehen wir mal weiter mit den EMs, oder? Mit den längeren.
Mhm. Genau. Wir hatten ja Rennwochenende. Letztes Wochenende, da gab es wie so häufig zwei Europameisterschaften der zwei großen Rennserien, sage ich mal, Challenge und
Triathlon Dienstleistungsanbieter.
Ja, wobei die Challenge macht das ja wirklich, ist es ja eigentlich ein offizielles Verbands-EM-Rennen gewesen. Es geht ja über die ETU, also das hat ja schon eine Verbandszugehörigkeit. Klar, Ironman-EM ist natürlich irgendwie ein Kunstprodukt. Ja, ist halt Ironman. Ja. Und es haben sich natürlich, das gab es schon in der Vergangenheit auch schon öfters, dass das an demselben Termin liegt. Und wie schon immer verteilt sich es natürlich, ist auch ganz klar. Du hast natürlich dann die zwei Lager und je nach Präferenz. Aber auch hier sehr, sehr erfolgreich.
Das ich wusste, dass es ETU-EM ist, aber war das dann auch gleich, weil Challenge selbst vergibt ja auch eine EM.
Die ist aber im Rahmen der ETU, das war schon immer so. Die Challenge.
War Challenge EM immer gleich
mit ETU? Nicht immer vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, aber okay, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre ist richtet die Challenge.
Also sind
die
wir schon ETU mal wenigstens aus. Da von 3 EMs mal auf der Mitteldistanz schon mal wenigstens auf 2.
Das wäre ja wirklich Horror, wenn es noch eine gäbe.
Ja, aber es war früher immer so ein bisschen so eine stiefväterliche Behandlung der ETU-EMs auf der Mitteldistanz oder auf der Langdistanz. Also Langdistanz eben gibt es ja übrigens auch von Verbandsseite, aber es macht irgendwie keiner. Weil du normalerweise als Profi da ziemlich eingeschränkt bist mit Sponsorenpräsenz. Und das war jetzt in Walsee nicht der so. Fall. Also ich glaube, die Athleten, die haben alle ihren regulären Einteiler plus dem Landesaufdruck. Nachträglich drauf gemacht, so sah das oftmals aus.
Ja.
Aber dahingehend war es auch entsprechend, auch diesmal besser besetzt wie sonst. Ne? Das hängt auch mit der Renndichte oder beziehungsweise mit dem mangelnden Rennen zusammen. Aber wollen wir mal nach Walsee zuerst gehen?
Ja.
Weil da gab es ja gleich den Erfolg wieder für Deutschland.
Bam, ja.
Bam, würde ich sagen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch erstmal an Freddy Funk. Der hat mal wieder voll abgeliefert.
Voll zugeschlagen.
Und das ist schon, also wenn du mal einen Lauf hast, dann hast du einen richtigen Lauf. Und das zeigt sich, der Junge ist on fire und macht er das Rennen auch echt irgendwo in einer souveränen Manier. Und das für so seinem jungen Alter, also Respekt.
Und vor allem,
starkes Ding.
Vor allen Dingen, er hatte ja scheinbar auch wirklich nicht so einen guten Tag. Also er veröffentlicht ja auch alle Zahlen, gerade auch nach seinem Gewinn jetzt von St. Pölten, also ich rede jetzt von so Rad-Watt-Werten und so weiter, brauchen wir jetzt gar nicht so ganz ins Detail gehen, aber wobei man auch die Kurse ja auch nicht immer so ganz vergleichen kann, nach Höhenmetern und so weiter, muss man ja dann auch, ändert sich ja dann auch so ein bisschen eine Normalized Power oder was. Jedenfalls scheint er ja überhaupt auch nicht die Beine, so wie in St. Pölten gehabt zu haben und auch wohl davor schon nicht so 100%, so wie man das auch raushört, was sein Trainer Dan Lorang dann auch teilt. Und ich kenne oder vielleicht wir kennen Dan auch als eher, das ist schon so ein reservierterer, also der freut sich natürlich immens, wenn seine Sportler vorne sind und gewinnen und so, aber also der Dan ist immer, der ordnet das alles so ein, immer eher, ne? Ja. Also klar, weil das war jetzt eine EM, das ist keine WM, es war zur gleichen Zeit noch eine EM und. Da sind ja viele Faktoren, ohne jetzt die Leistung auf jeden Fall zu schmälern. Ich will sie gerade eher rausheben, weil Dan sich, da bin ich echt so aufmerksam geworden, Dan sich gemeldet hat, also so, das ist ein wahrer Champion. Und ich meine, wen betreut halt Dan Lorang, ne? Also brauchen wir ja nicht weit denken, aber der betreut halt richtige Champions und der hebt auch, finde ich, in dem Post auch so Fred Funk schon nochmal, das ist vielleicht so eine diffizile Sache, aber mir fällt es schon sehr auf, wie er die Leistung halt einordnet. Und wenn Dan Lorang diese Leistung so einordnet, dann war es halt auch ein richtiges Ding, ne?
Ja, deswegen, den EM-Titel kann keiner nehmen. Ich meine, ich habe jetzt die Ergebnisse jetzt nicht direkt vor Augen. Das war, glaube ich, wieder eine sehr starke Radleistung, auch wenn die Radbeine vielleicht nicht so da sein sollten, weil ich habe nur gesehen, dass
ist auch krass, ne?
Also, Top-Radzeiten eigentlich alle, also es waren ja nicht viele, die da diese 1,55 oder 1,56 gefahren sind auf diesen 80 Kilometern. Und da gehörte er auf alle Fälle zu den ganz starken Radzeiten. Und wenn du dann noch sagst, Eva, dass das jetzt nicht die besten Radbeine waren, dann...
Ja, das ist krass, ne? Also, und auch ein Ruben Zipunke, der ja aus dem Radsport kommt und an dem man sich ja schon auch ein bisschen orientieren kann. Also, der Kurs war auch technisch, also erfordert auch doch fahrerisches Können und so. Und der war, also die waren fast zeitgleich so ungefähr, ne? Also da ist nicht viel Spielraum. Und Fred zeigt halt quasi auch in allen drei Disziplinen einfach richtig starke Leistung. Und dann kann halt auch ein Thomas Steger, der ja schon echt ein Überläufer ist und da jetzt auch wieder seine 1,8 gelaufen ist, kommt dann halt nicht mehr ran, ne?
Ja.
Und es ist halt nicht saueng, also dass die halt ein paar Sekunden trennen. Es ist dann schon, dass er ja da ganz, ganz locker reinlaufen kann, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja.
Ja, Thomas Steger hat, glaube ich, eine Woche vorher wieder eine Mitteldistanz gemacht. Der macht jedes so Wochenende scheinbar Rennen. Der nimmt alles mit, was er bekommt. Also ich glaube, der war nicht so ganz taufrisch. Nichtsdestotrotz war das auch ein bärenstarkes Rennen. Und hinten auf Platz 3 wurde es dann, glaube ich, richtig spannend, weil der Bart Anuz dann den dritten Rang erreichte, knapp vor Ruben.
Das war noch sehr eng, ja.
Das Podium damit abrundete.
Genau. Ja, ja.
Hatten wir noch in den Top 10?
Ja, ja. Wir haben noch auf 8 den Julian Erhardt. Auch wieder ein super starkes Ergebnis. Also der hat ja davor schon bei diesem Apfelland-Triathlon hat er ja auch schon einen Podestplatz geholt. Der war wahrscheinlich jetzt auch nicht so ganz zufrieden. Also da geht's vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vor. Nicht den Ultratag. Und dann haben wir wieder diesen Nicolas Mann.
Diesen?
Ja, weil den kennt man, also ich kenne den halt jetzt so nicht, aber er tauchte immer mal schon, wer längere Zeit halt Nils Frommholt folgt, der hat halt immer mit Nico Mann trainiert. Und immer so, wer ist denn eigentlich Nico Mann? Ja, es könnte sein Sohn sein. Also es ist halt auch noch...
Nils, bitte, du hörst uns doch immer regelmäßig zu. Erklär uns doch mal, wer dein Trainingsbuddy ist. Das würde uns doch mal heiß
interessieren. Wer dich hoffentlich so stark gemacht hat, dass du am kommenden Wochenende auf Lanzarote die Hawaii-Quali löst.
Genau. Bitte mit Streckenrekord.
Boah, setz ihn doch nicht so unter Druck.
Nee, Quatsch. Da geht es auf alle Fälle auch heiß her dann dieses Wochenende. Ja, ja, stimmt. Aber es waren einige Deutsche am Start. Man hat es wieder gesehen. Das bezieht sich oftmals dann auf die deutschsprachigen Nationen, die dort vor Ort waren, weil es natürlich von der Anreise am einfachsten ist. Aber ein paar Internationals waren ja trotzdem vor Ort. Auch so Giulio Molinari, glaube ich, war auf 5 oder 6, meine ich.
Ja, 6. Nicht ganz 6, genommen.
Ja. Auch starker Mann für solche Strecken und aus der weiblichen Ergebnisliste kannst du uns da mal ein paar Namen nennen, die uns da
Naja, da sind jetzt hauptsächlich mal zwei Namen, die man einfach nennen muss. Mhm. Und das waren auch die beiden Titelaspirantinnen. Wieder mal, jetzt kommt sie wieder, Nicolas Bierig und unsere Anne Haug. Das war letztendlich aber dann ein einsames Rennen für Nicola.
One-Women-Show, würde ich sagen.
Ja, weil Anne hatte halt einfach, hat sie danach jetzt gesagt, das war einfach überhaupt nicht ihr Tag. Überhaupt nicht. 0,0. Also so einen Tag hatte sie scheinbar noch nie, also wo sie so überhaupt nicht reingekommen ist. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Hat halt auch mal einen Champion, ne? Hat halt auch mal einen Scheißtag. Ja. Also Anne sagt immer, eigentlich im Rennen ist sie Maschine, aber jeden Tag Maschine, irgendwo ist halt doch noch ein Mensch, ne?
Ja, aber das Beste draus gemacht und noch Zweite geworden.
Und dann wird sie Zweite,
Genau, aber Nicola Spierig ist halt nun mal...
Wobei man sagen muss, dennoch noch Zweite geworden bei einer Anne Haug. Also wenn man jetzt, ohne die anderen Namen jetzt irgendwie so diskreditieren, aber... Ohne einen Nicolas Bierig wäre alles andere als ein Sieg von einer Anne Haug eine Sensation gewesen, undenkbar gewesen. Und ich würde ganz gerne mal, gut, letztendlich weiß man ja schon, dass Anne sich verdammt ärgern wird, weil das war schon ein Duell zwischen Anne und Nicola. Beide kennen sich ja nun auch außer Kurzdistanzzeiten. Obwohl, sind sie so oft gegeneinander gestartet? Nee, hat sie gesagt, eben nicht, ne?
Und jedes Mal, sie sind immer nur bei so Olympia mal zusammen gestartet.
Ja.
Und ansonsten nicht, weil Nicola dann immer schwanger war.
Ja, die Olympiaden vor allen Dingen. Ich glaube
nur bei Olympia sind sie
eigentlich
gegeneinander.
Nur bei, okay,
und dazwischen war sie immer schwanger.
Haben gar nicht so sehr so die WTS-Erfahrung zusammen. Aber trotzdem, denke ich mal, war das auf jeden Fall ein Duell, wo... Also, dass Anne da so zurückstecken musste, das wird sie ohne Zweifel richtig geärgert haben.
Ja,
auch schon im Schwimmen, ne? 3 Minuten im Schwimmen kassiert.
Ist halt schade, dass sie einfach so einen scheiß Tag hatte.
Ja.
Vielleicht, wenn sie einen normalen Tag gehabt hätte, weil ich denke, das wurmt sie am meisten, dass sie nicht einen normalen Tag hatte, weil es ist halt wirklich mal schön, wenn du dich wieder mit so jemandem messen kannst, weil es ist ja alles schön und gut und auch mit St. Pölten jetzt oder sowas, wo sie in der Wechselzeit, da verliert sie ja fast 5 Minuten oder sowas.
Ist krass, ne?
Aber trotzdem gewinnt sie ja das Ding noch, auch wenn es am Ende knapp war.
Ja.
Aber wenn sie endlich mal wieder eine Gegnerin hat, also deshalb, ich fand es eigentlich fast schade, dass sie nicht in Elsinore gestartet ist wo ja noch vor einer Woche oder zwei Wochen auch Daniela Rief zum Beispiel drauf stand, die zwar da nicht gestartet ist, aber dann hat man aber gedacht, okay, im Walchsee kommt Nicola, okay, das ist endlich mal cool, da kann sie sich wirklich mal gut einordnen, aber das Rennen kann man einfach da als repräsentativ, muss man das quasi streichen. Das repräsentiert ihre Leistung dann scheinbar dann auch nicht wirklich wieder. Aus deutscher Sicht können wir aber wirklich nochmal hervorheben, Anne Reischmann, die ist auf 4 zu finden.
Sehr stark.
Und die hatte jetzt auch einen schwierigen Saisonstart. Also da lief, er ist ja schon in Dubai gestartet, und also da lief irgendwie gefühlt auch nicht so viel rund. Und die hat es jetzt endlich mal wirklich richtig gut gemacht und ist da gut durchgekommen. Die Lena Berlinger aus deutscher Sicht auf 7, die Laura Jansen 8. Laura Zimmermann hatte auch einen Kacktag und ist 12. geworden. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Komm, nächstes Rennen, weiter geht's. Wie gesagt, auch Anne hatte einen Kacktag. Aber passiert also jedem dann mal. Aber müssen wir halt wirklich nochmal drüber reden, wie steht Nicolas Bierig an der Startlinie?
Ja.
Also, ich habe davor auch die Pre-Race-Videos von Pushing Limits zum Beispiel gesehen. Und da fällt mir jetzt nur so ein, gerade Ruben Zipunke über sein Rad und über seinen CD-Wert, über die Aerodynamik, wie viel Bar im Reifen ist. Er fährt irgendwie in ziemlich breiten und dann nur auf 5 Bar, weil dann auch die Aerodynamik so und so und so. Alter Schwede, ne? Und dann ist da so eine Nicolas Bierig. Die machen irgendwelche Auflieger da drauf. Hinten noch am Sattel noch eine zweite Flasche.
Also am Auflieger, ein Auflieger auf einem Straßenrennrad.
Habe ich gar nicht gesagt. Ja, aber wer hat Nicola eigentlich schon mal auf dem Zeitfahrrad gesehen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Also bei all ihren Mitteldistanzen, ich erinnere mich da immer, da kommt sofort, bei mir kommt das Bild, Nicola und Mitteldistanzen kommt Mallorca. Der Mallorca 73, wo es so richtig geschüttet hat, wisst ihr noch? Also wo die ganze Wechselzone unter Wasser stand und sie doch dann mit so Spülhandschuhen da gefahren ist. Also einfach nur krass. Und ich meine,
aber das ist eigentlich viel geiler, oder? Wenn man da jemanden hat, der dann, keine Ahnung, aufs Material erstmal pfeift und einfach das Zeug fährt, was er auch bei seiner eigentlichen Distanz fährt und die Pads so breit auseinander sind wie die Endhebel, also das finde ich schon cool, weil
dann mit so einem normalen
ganze
Helm.
Hype um das Material, der ganze Hype um das Material ist dann schon wieder hinfällig, weil du einfach durch schiere Kraft das Ding einfach wuppst.
Und das war's, ne? Oder? Cool. Schiere Kraft, also wer das Rennen gesehen hat, wie sie da die Anstiege hoch ist, das war einfach nur Kraft. Das ist einfach eine Maschine, die Frau. Und also ich bin einfach nur hin und weg, und da gibt's keine Aero-Einteiler mit irgendwelchen Armen, die besonderes Material haben und sowas. Ja, zieh ich einen Badeanzug an und der könnte auch 20 Jahre alt sein. Scheißegal, ne?
Wer Haifisch ist, der braucht auch keine Haifischhaut.
Und sie hat ja zum Beispiel auch gesagt, ey, sie hatte ein mega geiles Schwimmen und dankt total der Sara Perez-Sala. Und die Nicola war jetzt auch nie, also die ist ja wirklich schon stark, ne, die Sara Perez-Sala. Und da konnte sie auch mitschwimmen, ohne weiteres. Also es zeigt auch, sie ist auch schwimmerisch auf einem wirklich sehr, sehr guten Level. Wow, und ich habe einfach jetzt nur Bock auf Tokio, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das muss man halt echt sagen, ne? Oh. Klar, es kommen noch viele andere Athletinnen in Frage, aber man merkt echt, ey, Nicola fährt da echt hin, auch als vollwürdige Kandidatin.
Und es war wieder ein Trainingsrennen und die hat die Woche halt nicht die Beine hochgelegt. Die hat ja gesagt, ich bin schon ganz schön müde, aber das ist jetzt für mich ein Trainingsrennen, und das auch, die hat ja dann auch von letzter Woche gesprochen in Kitzbühel. Klar, das ist dann irgendwie schade, weil sie hätte schon gern nochmal eine EM-Medaille da in Kitzbühel geholt, aber man muss halt dann auch seinem Hauptziel alles unterordnen, und das hat sie dann halt gemacht. Und jetzt hat sie ihre EM-Medaille ja dann eine Woche später halt auf einer längeren Distanz.
Aber mit den Schwimmfelden ein, da sieht man halt wirklich, was auch so diese Prügelei, gerade auch die Konkurrenz mit den anderen Athleten im Wasser ausmacht. Wenn sie sagt, ja, sie kann halt alleine relativ entspannt nach Sara Perez-Sala hinterher schwimmen, erreicht dadurch eine richtig gute Schwimmperformance, weil sie den Zug bekommt. Und in dem Zug fällt mir ein, das hast du mir erzählt, über die Sophie Coldwell.
Ja.
Welchen Podcast war das? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall hat sie gesagt, über Schwimmen in Leeds gesprochen. Da war sie ja in einer Schwimmgruppe weg, die ja Lucy Charles Barkley angeführt hat. Und O-Ton von der Sophie Coldwell war, das war das einfachste Schwimmen, welches sie je hatte.
Ja.
Einfach ne, was halt erstmal total strange wirkt, weil du denkst, oh, die sind aber als kleine Gruppe ja dem Hauptfeld ja richtig weggeschwommen. Und hundertprozentig war das auch ein richtig schnelles Schwimmen. Aber einfach, weil quasi Lucy Charles vorne die ganze Arbeit gemacht hat und die anderen Athletinnen halt so richtig in Perlenschnur quasi hinten einfach, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, hinterher schwimmen mussten. Das hat so viel Intensität rausgenommen, dass sie halt eben sagt, oh, das war das einfachste Schwimmen, was ich jemals in der WTS hatte.
Und das habt ihr ja im letzten Podcast, also den wir in Leeds aufgenommen haben, habt ihr gesagt, ja, ihr habt es schon so, also weiß ich noch genau, ich habe so gemeint, oh, das war für die anderen auch, die wurden das erste Mal so richtig gefordert auch, ne? Und dann habe ich diesen Podcast gehört und habe so gedacht, oh, also das muss ich jetzt auch hier nochmal klarstellen, ich habe das vollkommen falsch eingeschätzt. Ich war wirklich so erstaunt, dass sie halt so sagt, Mann, war das ein einfaches, krass geiles Schwimmen, einfach nur hinterher schwimmen und ich war überhaupt nicht gefordert und musste gar nichts tun. Ihr habt ja immer schon so gesagt, ja, das war schon... ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe halt echt keine Ahnung vom Schwimmen. das kommt einfach da raus, wenn du dir das dann anhörst. Aber es ist ja schön, dass man halt auch dann sowas lernt und diese die wirklichen Stimmen von den Athleten halt hört. Also
oder da sieht man, wie halt auch, weil das wird immer so ein bisschen unterschätzt, was teilweise auch so Schwimmer Auswirkungen auf das Rennen haben könnten. Denn genauso hat eine Sarah Pellesala damals bei in Daytona vornehmlich einer Lucy Charles Barkley profitiert, indem sie halt bei ihr hinterher schwimmen konnte. Und dann halt auch schon auf dem Rad schon so einen Vorsprung mitgenommen hat und sich da so extrem gut in Szene setzen konnte. Also es ist schon, und wie gesagt, die Lücke wurde aufgerissen. Aber es braucht halt dann doch die Athletin, die das machen kann, hinterher schwimmen. Geht denn schon, wenn du halt die Fähigkeiten hast, aber dann, ja, wenn die Lücke denn da ist, dann ist sie da. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, ja, auf alle Fälle.
Genau.
Dann gehen wir nach Dänemark, oder?
Genau, schnell mal in den Norden. Da war zeitgleich EM, Ironman 70.3 EM und wollen wir gleich mit den Damen beginnen?
Genau.
Hatten wir ja schon mal, ja. Da kommt es nämlich immer, bei Frauen kommen jetzt immer gerade so outstanding Performances, würde ich sagen.
Ja,
weil
das ist der Hammer.
Das was,
also muss einfach sagen, das ist jetzt irgendwie schon so eine krasse Zwei-Klassengesellschaft, wenn du dann das Ergebnis von Lucy Charles siehst, die dann das Ding wirklich dominiert hat, mit 6 Minuten oder 5 Minuten Vorsprung. Also eigentlich war Holly Lawrence dahingehend absolut chancenlos. Also das war die Lucy Charles hätte bei den Männern starten können. Das ist schon
stimmt,
krass.
Was ist
also
denn?
Das war dominant. Ja.
Und die hat ja auch wieder mal die magische 4-Stunden-Marke dann knacken können, ne? Mit einer 3:59:57. Also bemerkenswert. Und wenn man früher auch gesagt hat, okay, Lucy Charles ist der Überschwimmer, sie kann stark Radfahren, wird vielleicht irgendwann eingeholt und dann halt in Anführungszeichen überlaufen, weil 2 oder 3 überlaufen, das kann man ja noch nicht mal überlaufen nennen. Und jetzt läuft sie eine 1:18:05, ne? Also schnellste Zeit, ja. Ey, und
ja, ich denk,
was die in den letzten 3, 4, 5, 6 Wochen alles gemacht hat, ey, das ist doch abnormal, ne? Dann bereitest du dich einmal für die 1500 im Schwimmen vor, dann startest du mal in Leeds, dann machst du hier eine Mitteldistanz und alles quasi gewinnst du, in Anführungszeichen. Also sie hat ja nur gewonnen, was sie ihre Ziele waren. Also jetzt auch, haben wir
sie hat auch wieder auf allen ihren Ebenen gut performt, auf jeden Fall, ja. Aber ich denke halt, dass diese ganzen Sachen, sie ist ja eine Athletin, die hat diese Pandemie genutzt und hat sehr viele Seiten- und Quersprünge gewagt. Und hat es aber irgendwie auch so gestaltet, dass sie davon extrem profitiert. Also ich denke auch gerade diese starke Leistung auf der Mitteldistanz und auch ihr Sprung im Laufen und so. Ich denke, das ist schon irgendwo auch auf die Arbeit auf der Unterdistanz irgendwie schon drauf zurückzuführen. Klar, sie entwickelt sich noch und sie ist ja nun extrem früh gleich auf die Langdistanz eingestiegen. Und aber ich glaube, dass sie das jetzt so macht und dass sie ja auch nochmal quasi sich auf die 1500 vorbereitet hat und dann auf Rotterdam das SLT-Race und Leeds. Das war, glaube ich, im Nachhinein wird das für ihre Entwicklung auch für die nächsten Jahre mega wichtig sein. Einfach wirklich nochmal diese Konzentration auf diese Unterdistanzen, vielleicht auch nochmal das Auseinandersetzen mit anderen Konkurrentinnen. Das gibt nochmal so viele Reize, die sie auch später in Kona irgendwann wird nutzen können. Und gut genutzt.
Ja. Anne ist das beste Beispiel.
Ja.
Also auch wenn man Anne nach ihrem Training fragt für Kona, ist das ja nicht so viel anders. Klar, so ein paar Umfänge sind ein bisschen anders, aber gerade wenn es ums Laufen geht, ne, Und da hat jetzt ja Lucy Child halt definitiv ja wirklich profitiert. Also von diesen von diesen kürzeren und schnelleren Dingen, die sie da jetzt auch gemacht hat. Ja. Boah, also sau stark. Und dann muss man wirklich noch sagen, Rang 3 ging an Camilla Pedersen. Und da bin ich halt echt auch ultra baff. Die ist vor 3 Monaten Mutter geworden. Also das ist halt schon wieder so eine ähnliche Michelle Westerby-Geschichte, die ja auch schon für Kona qualifiziert ist, Michelle Westerby. Das wollte ich jetzt nur mal gerade sagen, weil auch, habe ich gerade dran gedacht, nächste Woche ist ja Lanzarote und da steht auf der Startliste Michelle Westerby, die schon qualifiziert ist, wie gesagt. Und Camilla Pedersen kommt so auch quasi so aus dem, ja, ich will jetzt nicht sagen aus dem Nichts, aber die wird halt trotzdem Dritte, ne? Also, ich habe noch selbst kein Kind bekommen, aber ich finde es ziemlich krass, wenn man 3 Monate danach, also da sind manche Frauen noch nicht mal auf die Arbeit gegangen und die haben einen Bürojob, da macht die jetzt sowas. Ja. Also das, und ich will jetzt überhaupt nicht für andere Frauen jetzt sagen, die wären schlecht oder das ist, die können sie könnten mal schneller ihren Arsch hochkriegen oder sowas. Ja. Überhaupt nicht. Also ich verstehe nur gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Aber gut.
Ja, ich finde es grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Total. Also ich finde die Leistung.
Ich habe auch immer so ein bisschen, ja.
Ja, also das ist jetzt meine absolut persönliche Meinung. Biologisch gesehen ist es, glaube ich, schon extrem schwierig, weil du einfach, also ich habe das mal mit, ich habe mein medizinisches Umfeld da mal erörtert. Ja, also das ist wirklich ziemlich extrem. Das ist eigentlich, da kommen so Sachen wie Inkontinenz und sowas, die also Gefahren, die entstehen können und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt, sie hat ja diesen krassen Unfall gehabt und ich kenne Camilla selber ganz gut. Mhm. Wir hatten denselben Trainer und die hat halt diese Nahtoderfahrung und die ist echt krass drauf, weil die jeden Tag nimmt, als wäre es der Letzte. Ja? Ja, das ist wirklich so und die kann halt trainieren ohne Ende und die ist halt ein bisschen crazy, was Umfänge angeht. Und
ja gut, da musst du, sorry, ne, aber so ein bisschen verrückt musst du ja schon sein. Also das ist ja wirklich, das ist ja nicht normal, was die da machen.
Ja, ich finde halt, also ich meine, das muss sie entscheiden. Also ich finde es halt dann schon schwierig. Das ist, bringt vielleicht das falsche Signal in der Hinsicht. Ich meine, das ist jetzt ihre Entscheidung und so, aber ich will es doch nicht breitreden, ich finde es krass.
Aber trotzdem, krass. Ja, ich will jetzt einfach nur mal, unabhängig davon, aber weil medizinisch, boah, da will ich überhaupt nichts dazu sagen, wie ich das finde. Aber, oder aus osteopathischer Sichtweise, sagen wir mal so, würde ich niemandem auch nur im Geringsten dazu raten. Aber gut, das ist ihr Körper, ihre Entscheidung, ihre Familie, keine Ahnung. Aber also ich finde das fast schon unmöglich, was ein menschlicher Körper oder ein weiblicher Körper, muss man ja wirklich jetzt sagen, in dem Zusammenhang, wirklich zu leisten mag, ne? Mhm. Ja.
Ja, auf alle Fälle sehr respektabel, was er da abgeliefert hat. Und wenn du dann siehst, wie die Abstände sind, erklärt sich's vielleicht so ein bisschen zumindestens das Ergebnis. Also ich meine, die
eine Viertelstunde
vorne
hat sie.
Waren schon weg, ja. Und hinten wurde es dann, sage ich mal, überschaubar, in Anführungszeichen, ohne jetzt da despektierlich zu sein, aber
Wobei, haben jetzt, die sind dann schon, also von Platz 3, also weil Holly Lawrence verliert 5 Minuten auf Lucy Charles und Camilla Pedersen halt hat eine Viertelstunde. Und dann wird's aber, nimmt die Leistungsdichte doch deutlich zu. Also dann haben wir
das ist nochmal so ein Bunch,
bis Rang 8, die sind innerhalb von 4 Minuten. Und da drin ist auch eine Caroline Derrida. Die ist in den letzten Wochen auch echt viel Starterin gewesen. Ja,
die nimmt jetzt das alles mit.
Und die wird immer, also die kommt immer besser in Schwung. Und die ist ja auch wirklich eigentlich auch eine Langdistanzfrau jetzt so, ne? Und auch Annalena Bespol. Also die kommt jetzt auch wieder nach wirklich blöden Wochen wieder in Schwung. Und das ist ja auch schön zu sehen,
Ja. Mir fällt gerade auf, dass Susie Cheatham ist ja 5. geworden. Die ist ja auch erst Mama geworden.
Die stimmt. Ich weiß.
Vor einem halben Jahr.
Die ist auch noch nicht lang, Mama, ja. Ey, da sind überall, also.
Krass,
Ja, verrückte Frauen.
Kenne ich auch sehr gut, super, die ist auch super lieb und die Engländer sind ja sowieso, so nahbar, ne? Also, ich trainiere oftmals in Lanzarote, hast ja viel mit englischen Athletinnen und Athleten zu tun, das ist dann immer ganz witzig, deswegen fand ich es cool, dass sie da, es kommt der Hobby-Doktor raus. Kann ich das eher so nachvollziehen? Das ist schon ein paar Monate länger her, aber ja, gut.
Ja.
Jeder wie er mag. genau. Bei den Männern, wollen wir zu den Männern gehen?
Gehen wir rüber,
oder? Ach so.
Ja. Ach so, nee, oder wolltest du was sagen?
Ich habe gedacht, hatten wir die nicht schon?
Nee. Ja, die sind jetzt nicht so, da war es jetzt nicht so krass dominant, das stimmt natürlich. Können wir auch schnell durchgehen. George Godwin hat gewonnen mit einer souveränen Laufleistung. Im Endeffekt war das ganze Ergebnis der Top 4 oder Top 5 recht dicht beisammen.
Ja.
Ruddy von Berg Zweiter. Jan Strattmann an dieser Stelle aus Deutschland, sensationell Dritter. Der hat jetzt auch einen Lauf.
Ja, sein erstes Rennen, so würde ich sagen, ne, wo er mal so jetzt durchbricht.
Ja, geil.
Ja, der hat ja bei seinem letzten Auftritt auf der Mitteldistanz ja auch eine Podiumsplatzierung. Stimmt, ja. Er hat ja letztes Jahr schon gezeigt, dass er richtig was drauf hat. Und jetzt scheint der Knoten geplatzt zu sein, dass er jetzt nach den ganzen vierten und siebten und achten Plätzen jetzt endlich da dieses Podium da für sich hat. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis der dann mal ganz vorne ist. Das wage ich zu prognostizieren. Also der Mann ist on fire.
Und er hat auch ordentlich ein paar Leute hinter sich gelassen, ne? Also ein paar Namen, muss man halt auch sagen.
Absolut. Also Philippe Azevedo ist bekannt, da kommen wir auch ursprünglich aus der Kurzdistanz, aber auf der Mid-Division 3 ist er relativ stark, auf 4. Kyle Smith, das hatte ich so ein bisschen verfolgt, ist eigentlich so ein ultra-dominanter 70.3-Athlet aus Neuseeland, der da echt krasse Athleten schon hinter sich gelassen hat.
Braden Carey.
Der hat das Rennen lang angeführt.
Ja.
Ja, Braden Carey, Curry geschlagen, hat das Rennen noch lang angeführt auf dem Rad, dominiert und wurde dann quasi nicht entlohnt und etwas durchgereicht. Aber mit 1,12 ist das immer noch respektabel.
Absolut, ja.
Magnus Ditlev, der scheint jedes Rennen auch mitzunehmen. Diesmal nur in Anführungszeichen auf 7, aber auch für ihn sehr respektables Rennen. Muss sozusagen, dass das Rennen sehr schnell ist. Also ein flacher Kurs.
Mhm.
Und dahingehend sind natürlich die Abstände entsprechend gering. Und man sieht es halt vorne, das sind absolute Top-Laufzeiten mit 1,8 bis 1,09. Und die Strecke, ich habe ein paar Strava-Files angesehen, die war relativ genau, was erschreckend ist. Weil wenn du dann irgendwie siehst, dass die dann 3,16 durchlaufen, meine Herren, das ist, also früher hast du gesagt, sowas kann halt nur so ein Javi Gomez, ja, und jetzt auf einmal hast du so einen George Goodwin und einen,
die ersten vier laufen unter 1,10.
Ja, ersten vier, absolut, und dann in der Dichte, aber was man so gehört hatte, war es auf alle Fälle sehr taktisch und das war so ein Laufbattle, das war ziemlich interessant.
Aber das ist schon auf jeden Fall eine neue Qualitätsstufe, sorry. Gerade wenn du halt sagst, es ist ein flaches Rennen und es ist taktisch, dann hast du vielleicht so die Siegerzeit, die halt so in die Richtung gelaufen ist, 1,10, 1,9, aber halt nicht so in dieser Kompaktheit und
Ja, und du musst ja auch laufen können. Also selbst wenn du irgendwo ausgeruht bist, halbwegs, du musst ja das erstmal laufen können. Und das war eigentlich vor ein paar Jahren noch nicht so der Fall in dieser Dichte. Da gab es ein, zwei absolute Top-Leute, die konnten dann gerade so die 1,10 durchbrechen. Und jetzt hast du auf einmal 4 Athleten und wirklich auf einem Kurs, der scheinbar zumindest laut Strava relativ exakt war. Und das glaube ich auch. Also das war schon krass. Und man sieht halt auch so Florian Angert noch auf 9. Der läuft eigentlich so, wie er, glaube ich, immer so das machen kann. So auf 1,12, 1,13 diesmal.
Ja,
der hat einen Ironman in den Knochen, gell? Das darf man nicht vergessen.
Ja, der auch nicht so gut lief. Aber der sollte halt wirklich einfach mal auf seine ganzen Insta-Tipps und sowas, auf die ganzen Leute, die ihm Tipps geben, hören. Also einfach mal ein bisschen schneller schwimmen und ein bisschen schneller Radfahren. Dann passt das mit der Laufzeit. Ne, Flo? Es ist eigentlich ganz einfach. Ja.
Ist das jetzt ein versteckter Hinweis?
Ja, also es gibt ja wohl immer Leute, die einem dann große Tipps geben wollen, ne? Wie es besser laufen könnte. Wenn du halt nicht der Überläufer bist, dann fährst du einfach mal ein bisschen schneller Rad. Easy cheesy, ne? Oder Horst?
Ja,
also
genau. Ja,
drückst einfach mal ein paar Watt mehr. Und schon hast du die Kiste. Also ich weiß nicht, wo das Problem da liegt. Oh, ist echt bitter, ne? was zum Teil halt, was die Leute denken, was alles so abgehen soll. Also, hey Flo, mach weiter so, wir glauben an dich.
Ja,
und nicht jedes richtig. Rennen ist halt immer.
Denk mal, da ist auch das Ziel, absolute Ziel, die ist ja auch Kona, ne?
Ich absolut, meine,
das,
genau.
Alles andere ist irgendwie warm werden und da ja. Das mit da.
Ja, und auch Fehler machen und auch strugglen, das bringt einem am Ende halt wirklich dann doch weiter, ne? Wenn man immer mal so sieht, ja.
Genau, noch zu erwähnen, Friedrich Henes, auch junger Deutscher aus Freiburg auf 11, Sebastian Neef auf 12.
Michi Rehlert auf 13.
Michi Rehlert auf 13, Fabian Günther auf 15, Tim Düffler auf 17.
Kommt einem vor wie auch deutsche Meisterschaften so ein bisschen, ne? Also ja, da ist ja ein klar. Deutscher, dem jagt den nächsten, ja.
Aber deutsche, ich meine, das ist ja, deutsche Meisterschaften sind ja eh immer wie Weltmeisterschaften. Mhm. Man genau nimmt,
also, was man so sagen.
Genau, aber ich habe noch mal eine kurze Anmerkung zu Michael Rehler, ich habe ja irgendwie so sein Post-Race-Interview, scheint jetzt so eine neue Mode zu sein, dass man jetzt direkt ein Video von sich aufnimmt und dann ein Statement hingibt.
Weißt schon, auf was auf dich zukommt, ne?
Beim nächsten Mal? Genau. ich krieg ja eh keinen geraden Satz raus und dann nach dem Rennen wird's schwierig, also noch schwieriger. Aber wie auch immer, weil er hadert auf alle Fälle mit sich selber und seiner Laufleistung, weiß nicht, woran es liegt und ich nehme das auch ab, dass er, wenn er sagt, dass er so viel Laufen trainiert wie fast kein anderer, ich weiß, die Rehler sind bekannt, dass sie sehr, sehr viel laufen teilweise. Und vielleicht läuft er einfach zu viel. Vielleicht muss er vielleicht dahingehend eher runter reduzieren als aufzustocken. Aber es ist schon verwunderlich, dass so ein absoluter Weltklasse-Mann, muss man einfach sagen, mit zwei WM-Titeln, Europameistertiteln und irgendwie einer 70.3-Siegesserie, die eigentlich kaum einer hat. Mhm. Da so Schwierigkeiten hat. Also ich hoffe, dass er das noch
die aber ja auch Jahr schon hinkriegt. Ein bisschen her ist. Ne? Ich überlege auch immer so, was sagt man bei Michi, weil man möchte ja mal gar nicht so derjenige sein, der so aus dem Off vom bequemen Stuhl aus immer so, weißt du, so wie die Bundestrainer beim Fußball, der so sagen muss, da muss so viel und der müsste mehr oder weniger laufen und so. Aber letztendlich, was wollen wir denn sonst reden, ne, wenn wir nicht hier so ein bisschen reden wollen und irgendwie ich denke mir auch irgendwann, waren es nicht irgendwann so ein paar Niederlagen zu viel in der Sportlerkarriere, also irgendwo, ich kenne es ja selbst, ich weiß ja selbst, also man sagt ja immer, man lernt aus Niederlagen,
aber du
brauchst auch irgendwann einfach mal ein paar Siege, weil ansonsten verlernst du das wie, das ist halt echt.
Ich kann das aber nachvollziehen, weil wenn du im Training, wenn er doch die Leistung bringt und er sagt, er ist in absoluter krassen Laufform, ja, aber er kriegt es einfach irgendwie im Wettkampf nicht auf die Kette. Und dann willst du noch am liebsten nächstes Wochenende wieder einen Wettkampf haben. Und ich glaube, so ist das gerade.
Ja.
Und man sieht ja, also er ist ja wirklich vorne dabei. Also er ist im Schwimmen voll dabei und er ist im Rad voll dabei. Und scheinbar ist er im Training auch im Laufen gerade echt stark und war jetzt nicht 4 Monate verletzt und hat wieder irgendwas gehabt, sondern und dann will, ich glaube, den juckt's. Der denkt jetzt, fuck ey, wann ist das nächste Rennen?
Aber an irgendetwas muss es doch gut zeigen. Er anscheinend weiß es er selbst nicht, aber entweder schätzt er das Lauftraining falsch ein oder die Leistungen, die im Training gebracht werden und die bedeuten aber eigentlich für einen Wettkampf etwas anderes. Oder er übernimmt sich halt schon auf den Parts davor, beim Schwimmen oder beim Radfahren, dass die Renneinteilung hapert.
Aber dafür ist er doch eigentlich alt genug, sage ich jetzt mal, dass er das einschätzen weiß, oder?
Ja.
Und nicht mehr so jung und ungestüm, wo du halt so Fehler machst.
Oder wie gesagt, wie ich es halt sagte, ne? Also, ich sag mal, diese Durststrecke, wie lange geht die jetzt schon?
Ja.
Gute Frage.
Schon ein paar Jahre.
Der war verletzt. Jahre, oder? Ja. Die geht doch jetzt schon Jahre.
Ja.
Und diese mentale Komponente, ich würde sie einfach nicht unterschätzen, weil ich das auch selbst kenne. Also ich weiß, wenn halt wieder so ein, vor allem auch dieses Rennschema, immer wieder so, oh, beim Laufen habe ich wieder abgekackt. Das frisst sich so in das Unterbewusstsein. Das, also sich da wieder zu befreien. Das ist so eine Hammeraufgabe. Und klar, man tickt genauso. Man denkt, würde sich am liebsten so, oh, ich würde am liebsten nächstes Wochenende und dann beweisen. Nächstes Wochenende sieht es wieder genauso aus. Also, es ist so schwer, radikal so ein paar Schalter umzulegen. Und also es wird, also bitte nicht falsch verstehen, es sollen keine Besserwissen-Kommentare sein oder irgendwie so etwas, sondern einfach, wir reden einfach über den Sport und es ist nicht so, dass ich sowas überhaupt nicht nachvollziehen kann. Nee, aber
gerade weil du es so gut nachvollziehen kannst. Und es ist halt mehr als Schwimmen, Radfahren, Laufen.
Ja.
Ne?
Erinnert mich so ein bisschen, oder der Gegenentwurf ist ja so ein bisschen Craig Alexander, der dann gesagt hat, nach seinen 70.3 WM-Siegen und seinen Hawaii-Siegen, dass er dann irgendwie keine Langdistanz mehr macht und dann wieder auf 70.3 sich fokussiert, aber so eher so nebenbei und dann eher so als Ambassador von den, welchen seinen Sponsoren da eigentlich durchs Land tingelt, aber dann immer noch abliefert, was so Podiumsplatzierung angeht, weil er halt da irgendwie sagt, naja, okay, er konzentriert sich dann nur aufs Laufen, beziehungsweise das ist seine Stärke und macht sich jetzt keinen Kopf. Der weiß, dass er da, der macht sich quasi frei von Druck. Der sagt sich jetzt nicht, ich muss das Ding gewinnen, der hat schon alles gewonnen, sondern sagt er, ja, er hat Bock drauf und macht das und dann wird er mit 45 noch Dritter bei einer Asian Championship 70.3. Das ist halt krass, ja. Das ist aber, das ist vielleicht so eine Frage des Naturells, das wissen wir jetzt nicht, aber gut.
Das musst du halt erst mal schaffen, ne? Ich stelle mir das halt so vor, wenn ich jetzt Hawaii-Champion wäre, überall, wo ich hinkomme, werde ich irgendwie so gemessen. Und dann einfach zu sagen, ja, das ist mir egal, ich will jetzt einfach starten und mir ist auch, keine Ahnung, 10. Platz in Ordnung, was er ja gar nicht wird, der ist ja viel stärker noch, aber allein mit dem Druck umzugehen, dass die Leute dich halt aber immer mit dem Besten messen, finde ich schon. Und so wird natürlich auch Michi Relat gemessen. Also, wo er ja an den Start kommt, will man, also hat man, oder er hat ja sicherlich auch selbst den Anspruch, er fährt ja da nicht hin, um Fünfter zu werden.
Ja, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, immer wenn ich gegen Michi Relat gestartet bin, da habe ich kein Land gesehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht seine Klasse, muss ich auch sagen, aber ich war Zweiter in Rügen, da war er Erster. Und da war der nach dem Schwimmen schon mit 10 Sekunden vorher aus dem Wasser, dann ist er so schnell gewechselt, also der hat das dann so richtig ins das Heft in die Hand genommen. Und so hat er oftmals Rennen auch eigentlich dominiert, dass er sagen, von Anfang an das Ding halt irgendwie.
Also aggressiv auch so ein bisschen, ne?
Ja, so richtig aggressiv. Ja. Oder keine Ahnung, Frankfurt City Trail. Und dann sind wir bis, keine Ahnung, 400 Meter vor Ausstieg, auf einmal macht er einen Sprint und ist mal ein paar Sekunden weg und dann sprintet er durch die Wechselzone und dann. Tschüss, ja. Und ich bin auch nicht langsam bei so Wechseln. Also das war schon, also der hat schon so ein, eigentlich so naturell, dass er eigentlich immer so richtig derbe angasen kann. Und ich glaube, das letzte Rennen, wo wir aufeinander getroffen sind, das war beim Ironman Hamburg. Und vielleicht hat ihn das da auch so ein bisschen gebrochen, weil da ist er mit seinem Bruder gestartet und beide sind raus und keiner wusste, wieso, weshalb, warum.
Das war ein schlimmer Tag, ja. Boah.
Aber manchmal klappen auch so Sachen nicht mehr. Ich kann mich auch so an Daniel Unger erinnern, so an seine letzte Zeit, wo er noch versucht hat, sich für Olympia in London zu qualifizieren. Und da hat er auch schon eine Phase gehabt, wo ist er denn einfach langsam, also er kam dann nicht mehr in die WTS-Rennen rein, weil ihm die Punkte gefehlt haben und er hat es aber auch nicht geschafft, auf Europa- oder Weltcup-Niveau die Rennergebnisse reinzubringen, um halt wirklich Punkte zu sammeln. Also da waren dann ja wirklich so irgendwelche Platzierungen so in den Top 20 oder so, aber nichts, was dir jetzt die nötigen Punkte gebracht hat. Wir waren ja damals auch noch richtig viele Deutsche. Also es durften ja auch nur 6 Deutsche starten. Er hätte schon einige verdrängen müssen. Und auch da hat er gesagt, weil es hat ja auch beim Schwimmen nicht mehr so richtig geklappt. Also er war auch nicht mehr so die safe Nummer, erste Gruppe und so. Und dann hat er mal zu mir gesagt so, ich weiß nicht warum, ich kann mich nicht mal an der ersten Boje durchsetzen. So. Früher, das hat mir nichts ausgemacht, auch das Gekloppe oder so, und dann bist du da irgendwie da durchgekommen und hast dich da, geht nicht mehr. So, jetzt kommt er da an und so und irgendwie, und dann stoppt es und ist schon manchmal, verrückt, wie das so läuft, ne?
Ja, so ist es, so hat man mal einen Lauf, wie wir es ja auch von ein paar Athleten so gesagt haben, die haben einfach einen Lauf und mal hat man halt auch das Gegenteil, ne?
Aber wie gesagt, wenn halt der Negativlauf zu lange andauert, wird es immer gefährlicher und gefährlicher. Und wir hoffen natürlich immer. Aber ja, es wird immer schwieriger.
Ja. Naja, hoffen wir aufs nächste Rennen.
Ja.
Hoffen wir. So.
Gut.
Dann gehen wir mal in die USA, ne? Nach Idaho.
Genau, dann fliegen wir einfach mal über den großen Teich, jetzt von einer ganz kurzen Distanz zur ganz langen Distanz und yo, würde ich sagen, Eva, dein absoluter Lieblingsathlet hat sich gezeigt, aber
ja, müssen wir fair bleiben, ne? Also man muss ja Credits geben, wem die Credits gehören. Ich denke mal, man braucht ja kein Geheimnis draus machen, natürlich ist Sam Long kein Athlet, dem wir die Daumen drücken. Mit dem unsere Vorlieben gehen, da haben wir einfach unsere andere Lieblingsathleten, aber das war eine sehr souveräne Leistung.
Es war ein bitterer Sonntagabend, ein nicht aufhören wollender Sonntagabend, der so der so toll begann. Also, ich habe mich so auf das Rennen gefreut, muss ich ehrlich sagen.
Aber du hast dich auf das Rennen gefreut wegen
Lionel Sanders,
The Man.
Ja.
Lionel Sanders.
Und ich fand es auch cool, dass Sam Long auch jetzt nochmal dahin gefahren ist und so ein bisschen Revanche haben wollte für seine letzte Niederlage. Oder war er jetzt auch nicht so zufrieden? Hat er jetzt auch, ja, der hat auch ein paar Rennen, die jetzt nicht so liefen, ne? Und Sprüche gemacht und kam am Ende dann doch nicht so raus. Muss man jetzt wirklich anerkennen, hammer gut gemacht. Aber ich habe dann halt einfach nur noch gelitten irgendwann. Also man kann ja sagen, was man will über Lionel Sanders, aber er ist echt der krasseste Entertainer. Also da kann Fußball, EM und was weiß ich was im Fernsehen laufen. Es interessiert mich alles nicht, ey, wenn ich dann Lionel brechen sehe. Dann denke ich so, nein, das darf nicht wahr sein. Also, oh, und ich habe jetzt auch
ja,
seinen...
Also die Story.
Ja, sag. Mhm.
Ja, das Storytelling um ihn ist halt schon super gut. Ich meine, das, was Talbot Cox da um ihn herum baut, diese ganzen Videos, diese ganzen Videoserie dahingehend zu seinen Rennen und dass er dann mit der kurzen Distanzen anfängt, über dann das Frühjahr hinweg und sich auf die Langdistanz dann quasi hochpeitscht. Klar, das schürt das Feuer für die Zuschauer und für mich war das auch so ein bisschen. Ich habe das erste Mal jetzt diese Airplay-Funktion entdeckt von meinem iPhone und da konnte ich dann das erste Mal das ganze Rennen dann quasi auf meinem Fernseher.
Wahnsinn, Horst, das machen wir seit Jahren.
Ich komme vom Land, tut mir leid.
Du musst mal in die Casa Buchholz kommen, dann wirst du da mal eingeführt in...
Ja, aber bei euch gehen ja noch nicht mal die Lichter. Oder gehen die jetzt mittlerweile?
Wir haben Sommer, da brauchen wir gerade kein Licht und keine Siri, aber zumindest, also in so Livestream-technisch funktioniert bei uns immer alles 1A, da kannst du dich drauf verlassen. Also.
Okay, ich hab dann das Rennen dann auf dem Fernseher verfolgt, also zumindest die Abhälfte Radfahren und dann das Laufen und das fand ich eigentlich ganz gut gelöst von Ironman. Meine bessere Hälfte meinte so, was, wollen wir jetzt 8 Stunden Ironman gucken? So,
ja, natürlich.
Also mindestens 4 davon. Aber ja, nochmal zum Rennen selber, Cordard Lane, wird das, glaube ich, so ausgesprochen, ja, Idaho, ja. Heißes Rennen, wirklich, war auch angekündigt, wirklich Temperaturen, glaube ich, jenseits der 38, 39 Grad müssen es gewesen sein, das muss abartig heiß gewesen sein. Zum Rennverlauf selber, wie gesagt, ich habe dann das Radfahren erst gesehen, habt ihr das Schwimmen oder hast du das Schwimmen zumindest?
Ich habe immer so teilweise verfolgt, ich habe immer mal so kurz reingeschaut und immer wieder raus, habe einfach so, ich habe halt jetzt auch hauptsächlich so Lionel geguckt, oh, Schwimmen, solide, wunderbar, hat keine großen Abstände, so kommt da jetzt immer besser, muss man sagen, mit raus, habe dann natürlich auch geschaut, was macht Sam Long, oh, 2 Minuten dahinter aus dem Wasser, oh gut, läuft gut. Dann kamen immer mal die Splits. Dann habe ich auch immer mal wieder so im Ticker geguckt. Das finde ich halt schon ganz cool. Also der Ironman-Ticker, die App auf dem Handy, wenn man auch mal irgendwie unterwegs ist, da kann man ja dann auch immer mal ganz kurz schauen. Und habe halt nur gesehen, ja okay, Sam Long fährt halt ran, fährt vor. Ja, und dann waren sie zusammen. Und dann haben wir eigentlich auch so angeschaltet. Und es wurde ja dann auch so Richtung Abend. Und dann hat man irgendwann gesehen, okay, Sam Long verabschiedet sich von Lionel Sanders, was mich aber alles irgendwie noch nicht so, ich hab's auch jetzt Sam Long, muss ich ehrlich sagen, ich gönne ihm den Sieg auch und aber auch wahrscheinlich nur, weil er schon den Kona-Slot hat, muss ich ehrlicherweise auch dazu sagen und weil ich wusste ja, okay, Lionel hat's noch alles in der Hand so, ja. Und dann läuft Lionel gut los und man sieht auch so, okay, hat sogar bessere Laufzeiten und alles und ey, dann dachte ich so, mega geil, wird hier immer cooler, sie laufen auf einmal Schulter an Schulter, was ein geiles Sonntagabend-Race. Ja, und dann auf einmal nimmt das Drama halt seinen Lauf, ne? Und man glaubt so, was ist denn jetzt los? Also, ja, Totalausfall, kann man ja quasi nur sagen, den da Lionel Sanders dann ab, was weiß ich, fast ab Kilometer 20 oder was, dann hatte.
Ich glaube sogar früher, also Kilometer 15 oder so, dann war
schon früher, aber also das, wo dann halt auch so gar nichts mehr ging. Und das tut einem, also das tut mir wirklich in der Seele weh. Also muss ich ehrlich sagen, da leidet man halt total mit. Und ich meine, jeder von uns und ich denke auch jeder von unseren Hörern wird schon mal einen Triathlon gemacht haben, es muss ja keine Langdistanz sein, aber wo man richtig so Magenprobleme kriegt.
Oder? Halt, also, ich kann ja nur auf eine Langdistanz zurückblicken in meinem Leben. Mehr habe ich ja nicht in meinem reichen Fundus. Auf der Kurzdistanz ist ja eh egal. Also klar, wenn du Magenprobleme hast, ist auch da vorbei, aber die hast du entweder von Anfang an oder halt.
Aber du hast sie nicht im Rennen währenddessen.
Genau, aber die kommen nicht immer mal so auf. Und deswegen, kann ich da an den Erfahrungen so gar nichts weiterleiten.
Wie aber gut, du hattest auch schon mal, sagen wir mal, Magenkrämpfe oder sowas während eines also da kann man ja quasi nicht mehr. Und wenn man sich dann übergeben muss oder das Dixie anderweitig aufsuchen muss, ich finde, das sind halt wirklich ganz schlimme Schmerzen. Und dann ist auch gleich immer so, bei einigen so auch der Kreislauf mit dabei. Das sah jetzt zum Glück nicht so aus, aber ich kenne es halt auch selbst so aus eigener Erfahrung, dass ich finde, das ist das Schlimmste, was einem dann und was einen auf einmal so unvermittelt halt so trifft. Und
Ja, das ist im Ironman halt wirklich schwierig. Also entweder hast du die Ernährung wirklich im Griff und dann läuft es eigentlich auch geschmeidig, wenn du dann dein Pacing im Griff hast, oder du hast nimmst zu wenig zu dir und dann läufst du leer, oder nimmst du viel zu dir und dein Körper absorbiert nichts mehr. Ja. Und das scheint ja hier bei Sanders gewesen zu sein, dass er anscheinend zu viel kalkuliert hat an Flüssigkeit und Energie und dann irgendwann der Körper dann rebelliert hat und dann sich übergeben hat und dann nimmst du auch nichts mehr großartig auf. Und das kann dir halt so ein Rennen so richtig verhageln. Deswegen, ist irgendwie interessant zu hören, weil der ja doch irgendwie sehr analytisch scheinbar mit allem vorgeht. Und
und
das Wichtigste eigentlich, die Ernährung, die scheint dann irgendwie seit einiger Zeit so gar nicht zu funktionieren. Und er hat ja schon richtig gute Ironman-Rennen gemacht, das ist ja das Ding. Und der hat ja da seine Experten im Hintergrund und ich frage, weil ich keine Ahnung, was da das Problem ist schlussendlich. Man kann ja durch Diagnostiken genau deinen Kohlenhydratverbrauch kalkulieren. Also, dass du da, sag ich mal, als Top-Profi da zu viel zu dir nimmst oder keine Ahnung, die Flüssigkeit zu viel zu dir nimmst, wenn du es vorher eigentlich dann durchgesprochen hast und auch simuliert hast, das ist natürlich schon seltsam. Meine Vermutung ist eher vielleicht, dass das war ja wirklich ein sehr heißes Rennen.
Da kommen wir schon.
Und ich glaube, dass er hat, glaube ich, generell so ein bisschen Schwierigkeiten bei wirklich heißen Rennen. Seine Top-Ironman-Rennen, das war Arizona und Florida, das waren immer so milde Temperaturen. Also Rennen, bei denen du eigentlich nicht so sehr schwitzt.
Semi,
und ich glaube, da ist vielleicht der Hund begraben. Ich weiß es nicht. Das ist nur eine Vermutung.
Wobei.
Und es wird dann. Hawaii hat er natürlich mal seinen zweiten Platz. Das war noch nicht sensationell.
Quasi ja noch so ein bisschen, können wir mal so sagen, so Greenhorn-mäßig. Das hat halt zufälligerweise, würde ich sagen, da mit seinem zweiten Platz funktioniert. Und dann hat er sich ja manchmal überhaupt nicht mehr verpflegt. Dann ist er umgestiegen und hat irgendwie alle halbe Stunde einen Liter getrunken und war dann völlig überhydriert. Also er ist ja quasi schon eigentlich auch, was Nutrition und sowas angeht, durch alles durchgegangen.
Camelback auf dem Rücken.
Ja, also von meinem Wissensstand, sage ich jetzt mal so her, war jetzt eigentlich alles klar, wie viel er braucht. Und es ist jetzt auch klar durchgerechnet. Für mich und aus dem wo ich auch herkomme, aus meinem beruflichen Hintergrund her, sind halt immer so Sachen, wir sind Menschen nach wie vor, ne? Und wir reagieren in unterschiedlichen Situationen halt doch nochmal auch anders, als man irgendwas berechnet hat. Und du sagtest auch,
guter Hinweis.
Die Hitze, ich denke auch, aber ich denke, das haben sie eigentlich auch schon so mit einkalkuliert, dass er bei Hitze vielleicht, weil die haben ja diese Sweat-Rate-Raten und was weiß ich, was
die
da eine Wissenschaft daraus gemacht haben. Der ist ja dann, hatten wir doch auch schon, dann ist er da den Mount Lemmon da in Ding hochgefahren und hat sich mittendrin fünfmal gewogen und stand am Straßengraben auf der Waage da, ne? Um genau zu schauen, wie viel verliere ich denn wirklich und wie viel Salz ist davon und wie viel brauche ich da. Aber letztendlich, du kannst rechnen, was du willst. Es ist immer mal unterschiedlich. Und es gibt bestimmte Situationen, wo man dann halt doch nochmal vielleicht auch ein anderes Stresslevel hat oder ein andere. Man merkt ja selbst manchmal ist man, wenn man, keine Ahnung, irgendwo einen Vortrag hält oder was weiß ich, bist du die Ruhe selbst. Und manchmal schwitzt du wie ein, auch wenn es ums Gleiche vielleicht geht, ne? Also man hat doch immer mal so typisch, also kein Tag ist wie der andere. Gut, vielleicht sage ich das jetzt auch so ein bisschen mal aus Frauenperspektive. Wir Frauen sind ja auch doch durch den weiblichen Zyklus jeden Tag quasi auch anders hormonell eingestellt. Männer sind ja wirklich eigentlich immer, ja, ihr seid halt immer auf einem Level, drauf. Ne? Gleich gut oder gleich schlecht, wie man es will. Nee, aber ich will dazu nur sagen, wir unterliegen halt doch nochmal auch Schwankungen. Und da kannst du halt berechnet haben, was du willst. Mir haben auch immer viele Leute gesagt, als ich da meine Ironman gemacht habe, wie kannst du denn das da nicht berechnen? Du weißt ja überhaupt nicht, wie viel Kohlenhydrate du brauchst. Und ich bin immer so danach vorgegangen, ich habe das irgendwie so im Gefühl, was ich brauche und ich brauche das und das und das so ungefähr. Man weiß ja so ungefähr, aber abschätzen, dass das im Profibereich natürlich nochmal ein anderes Level ist und dass man da nicht mit ungefähr gehen kann. Aber das ist mir zu rechnerisch zum Teil und dann mit den Außentemperaturen. Und dann muss man halt auch sagen, er sagt ja, er weiß es überhaupt nicht. Und er ist völlig ratlos, denn er hatte ein gutes Schwimmen, wo er sich jetzt nicht überanstrengt hat. Und er hatte einen, der, also so ein Wattschnitt, da fährt er im Training rum, so ungefähr. Er hat wirklich...
Ja, das hat er unter Kontrolle extra gehalten, genau. Ja,
und er hat auch Sam Long wirklich ziehen lassen, weil er gesagt hat, nein, ich bleib wirklich bei mir, ich mache nicht die Fehler, die Lionel Sanders jetzt auch schon oft genug gemacht hat, wo man auch so sagen muss, muss doch mal daraus gelernt haben und geht da nicht mit und bleibt cool, bleibt bei sich, will nicht überzocken, will den Kona-Slot auf alle Fälle und will sich ja auch auf das Tri-Battle mit Jan Frodeno. Das war ja auch noch so im Hinterkopf. Also der hat's meiner Meinung nach richtig schlau gerade gemacht. Aber dann, der Körper ist halt echt, wie wir es schon, oder wie ich es jetzt schon mal gesagt habe, wieder mal keine Maschine.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Intuitives Verhalten ist vielleicht manchmal besser, als sowas durchgeht.
Du sagst es, Intuition,
ja.
Vielleicht war es auch aber einfach zu heiß für Intuition. Man weiß es nicht.
Ja.
Kopf ist geplatzt.
Genau. Also was man auf alle Fälle festhalten kann, das Rennen war jetzt interessant, aber es war jetzt nicht ultra spektakulär von den Zeiten. Es waren alles solide Leistungen. Ja? Das waren jetzt irgendwie keine krassen Laufzeiten oder ultra krassen Radzeiten. Das ist auch irgendwie erfrischend, dass du auch mal wieder mal einen normalen Ironman siehst mit über 8 Stunden und nicht irgendwie 20 Leute unter 8 Stunden. Fand ich ganz interessant. Ja, um das Podium abzurunden, Justin Metzler auf 2, der so der Newcomer vielleicht auf der Ironman-Distanz, wobei der macht das schon auch sehr, sehr professionell und ambitioniert und lässt sich natürlich da schön abfeiern daheim. Ich kenne ja so ein bisschen von ein paar Rennen, also ein ganz netter, aber so ein, früher hat man so ein bisschen gesagt, so ein Wannabe-Pro, ja, weil der war halt noch ganz jung, also so das erste Mal, da war der schon in Europa, hat er Rennen gemacht, das ist ja cool, krass, ist das? Ja, und, ja. Ja, aber der da super so dieses Ding abgeliefert, ist ja auch dabei bei dieser Boulder-Gang mit involviert. Also die kennen sich ja eh alle vorne, das ist ja das Verrückte. Mhm. Interessant, Pedro Gomez, der Altmeister, der hat es nochmal aufs Podium geschafft.
Der hat es auch nochmal geschafft,
Portugiese, aber auch mit einer ganz soliden Rennleistung. Da sieht man das Prinzip, einen Spatz in der Hand zu haben, als die Taube auf dem Dach, ist viel wert, schlussendlich. Ja. Da kam dann mit dieser Taktik extrem gut durch und ja, ansonsten die anderen Ergebnisse waren, ja, soll man die noch erwähnen? Also war ein solides Rennen von allen. Cody Beals hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ja. Auf Rang 6, aber der hat auch irgendwie einen Tag vorher Schweißausbrüche. Ja, war nicht so wohl dabei. Interessanterweise, er hat sich dann irgendwie 4 Wochen vorher da in der Nähe eingebucht, weil er daheim nicht schwimmen konnte und hat dann quasi die 4 Wochen vorher einen Schwimmblock gemacht. um da, sag ich mal, konkurrenzfähig zu sein. Und also im Schwimmen hat es bei ihm zumindest nicht gelegen, weil mit 52 Minuten war er so schnell wie sein Landsmann Lionel auf alle Fälle.
Aber schade, dass da nicht so ein paar deutsche Männer hingeflogen sind. Also wir hatten ja quasi auch so ein ganzes deutsches Aufgebot in Tulsa. Und jetzt da so, wenn man so sieht, was halt jetzt der Pedro Gomez da ist, geht mit einer 8,17, der ist hat einen Kona-Slot, ne?
Gab es da 2 Slots?
Ich glaube 3 sogar.
Nee, es gab 3.
Ja.
Oh.
Ja.
Ja. Deswegen hat der, glaube der Jason Pohl hat auch noch einen Slot.
Und überleg mal, wenn da Nils jetzt gewesen wäre, ne? Oder Andi Böcherer oder sowas. Oder
Boris Stein. Die hätten durchkommen müssen.
Ja, natürlich. Ja. Aber ich meine nur... Ja.
Also klein rein auf dem Papier wäre der auf alle Fälle ein Podiumskandidat oder sogar ein Siegeskandidat gewesen. Aber klar, muss erstmal durchkommen. Aber ich glaube, für die Europäer ist es natürlich so eine Frage des Timings. Jetzt hast du natürlich auch ein paar Rennen hier vor Ort. Was willst du denn in Amerika?
Aber die sind halt sauhart umkämpft wieder jetzt. Lanzarote, ey.
In Europa,
alter Schwede, da geht es halt auch echt rund, ne? Und wenn du halt dann so siehst, also ich glaube, so ein Boris Stein, der ja in Tulsa war, also also der hat ja auch schon ein Überseerennen ja auf sich genommen, das sich jetzt leider halt in dem DNF halt so überhaupt nicht ausgezahlt hat. Ja. Und jetzt siehst du, nächste Woche startet er in Lanzarote. Oh, schade, dass er jetzt nicht da war. Also klar, aber so einfach.
Ja, hätte Fahrradkette, ist das ist ja nicht immer das Spiel. Ja, ne? Ja. Aber man sieht irgendwie in Amerika oder in den USA speziell, da geht jetzt richtig voran, was Ironman-Rennen angeht. Denn in Europa ist nach wie vor so ein bisschen Wackelpartie. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt so gehört, so 70.3 Duisburg, das ist so auf der Kippe. Abschlussliste. Mhm. Also eigentlich wird es wahrscheinlich nicht stattfinden, habe ich mal aus dunklen Kanälen
aus gehört, dem Darknet.
Weil es halt die Auflagen zu groß. Ja, Darknet, genau.
Das Darknet, das wird einige Horst Reichel.
Ja, genau. Da wird einige Rennen wahrscheinlich auch noch betreffen. Ich hoffe, dass zumindest ein Langdistanzrennen in Deutschland stattfindet. Das wäre natürlich ganz schick. Ja. Bei den Frauen können wir auch mal schnell durchgehen.
Kann ich nicht viel zu sagen, gewonnen. Leider. Ja.
Nee, ja, also Carrie Lester ist bekannt, ist ja Dauersiegerin bei Langdistanzen, egal ob Challenger oder Ironman. Die hat sich dann nach vorne geschoben, schlussendlich beim Lauf mit der wirklich schnellen 306, Siegeszeit 8,54. Die zweitplatzierte Britin kenne ich jetzt nicht, aber ich habe mir sagen lassen, die wäre bekannt.
Ja, die ist auf der
Fennell Langridge.
Die ist jetzt schon,
das war ihr erster Ironman.
Die ist schon viel auf der Mitteldistanz gestartet. Also die sagt mir schon auch was. Ja, ist eine auch, finde ich, sehr sympathische Britin. Und mit ihrem Debüt, schön, ja.
Aber auch, hast Debüt auf der Langdistanz.
Ja, auch gleich den Kona-Slot.
Ja. Und dritte, Lindsay Corbin, bekannt auch jedenfalls und macht das Podium komplett. Haley Chura auf 4, auch bekannt.
Und die hat auch einen Kona-Slot, Haley Chura und Kelly Filno auf 5. Und überleg mal, Kelly Filno, ohne jetzt wieder das irgendwie schlecht machen zu wollen, aber die hat eine 9,37 bei heißen Bedingungen und überhaupt klar. Aber ey, wenn du da halt jetzt auch wieder als Laura Philipp vielleicht so in den Startlöchern hier sitzt, das ist wirklich schade, ne?
Ja, das ist ja immer diese Kalkulation.
Aber wie vorher, hätte Fahrradkette und muss halt fit sein, muss die Reise in Angriff nehmen und. Aber ich will ja nur auch damit sagen, guck mal, beim richtigen Rennen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wie so oft, kann es halt dann auch noch was werden, ne?
Ja. Aber ich fand, wie auch immer, die Übertragung ganz gut und ich fand auch die Szenerie, also Körde,
Hammer, den, ne?
Ich hab nie was gesagt. Fand ich super schön. Also fand
ich wirklich, würde ich mal hinreisen.
Also, könnte ich mir vorstellen, da auch mal ein Rennen zu machen. Ja, also,
habe ich mir auch gedacht.
Ich mag diese Weitläufigkeit und ich glaube, das nächste große Ironman-Event ist Ironman Lake Placid. Mhm. Muss auch spektakulär sein. Ganz altes Rennen, ist, glaube ich, in 3 oder 4 Wochen. Cody Beals hat sich da schon angekündigt. Also in Nordamerika geht einiges scheinbar. Und ja, somit hätten wir jetzt, glaube ich, unsere Rennergebnisse erstmal durch. Ja. Und ich hätte jetzt, oder es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Anmerkungen.
Alles gut.
Wir sind nämlich letztens jetzt, okay. Weil wenn ich jetzt mal Luft habe zum Reden, dann rede ich jetzt einfach mal. Wie ist euch eigentlich mal der Lauf oder beziehungsweise die Olympia-Quali von Gwen Jorgensen jetzt nochmal irgendwie aufgefallen?
Krass, ne?
Also irgendwie, ist irgendwie alles so ein bisschen tragisch, habe ich das Gefühl bei ihr, oder?
Also das ist, ich will nicht sagen, der Fall eines Champions, aber es ist irgendwie doch traurig so zu sehen, obwohl sie das ja selbst gar nicht so als schlimm oder als großen Fail jetzt so ansieht, ne? Aber ich fand's schade, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das auch die ganzen Interviews, die sie ja dann immer zusammen mit Pat führt und jetzt hat er am Ende ihre Schwester hat dann die Interviewfragen geführt. Oh, das ist auch so Gänsehaut, finde ich.
Ja, also nochmal zur Aufklärung für die Zuschauer. Die Gwen hat jetzt nochmal versucht, sich bei den Trials für die 5 und die 10 Kilometer zu qualifizieren.
Also eigentlich hauptsächlich die 5, das war so ihr Main Goal. Dann ist sie ja bei den 5 dann leider auch gescheitert. Und dann wollte sie unbedingt auch noch, weil sie ja auch schon dort war bei den Trials und wollte, das war glaube ich 3-4 Tage später, wollte halt unbedingt auch noch bei den 10 starten, obwohl auch ihr Trainer, der Jerry, gesagt hat, also mach's nicht oder wir sind darauf nicht vorbereitet, aber das ist halt dann auch, das finde ich, das ist wieder Gwen. Ich bin da, ich probiere es und was soll schon passieren, außer dass ich es halt nicht schaffe.
Ja, ich bin mal gespannt, welche Konsequenzen das hat, denn Nike ist ja dahingehend ziemlich radikal. Wenn die jetzt ihre Champions nicht performen, dann werden die ja knallhart dann auch irgendwie, ich sag's mal, entsorgt. Ja, das ist ja leider Gottes bei dem Label wirklich richtig krass. Und ja, ich habe immer so das Gefühl, also man kriegt ja immer nur eine Seite mit und das ist ja auch nur das, was du hören sollst. Und das wirkt alles so ein bisschen, naja, aufgesetzt, würde ich mal sagen.
Da fehlt die Leichtigkeit, so ein bisschen, ne?
So, oder ja, dieses, genau, ja. Das ist irgendwie schade. Und ja, mir hat es so ein bisschen leid getan, wenn man nämlich so weiß, wie krass gut, dominant und unbeschwert vor allen Dingen, unbeschwert ja. Auf der im Triathlon war. Ja, und dann ist es dann alles so ein bisschen verbissen und ja. Und
krampfig.
Eigentlich müsste es ja ganz anders, müsste es ja andersherum sein. Eigentlich müsste ja da sein, okay, mal gucken, was dazu geht und probiert es jetzt mal aus. Aber irgendwie, ja, finde ich so ein bisschen bisschen tragisch, so als ich will nicht sagen als Fan, weil das bin ich jetzt nicht, aber mich interessiert das schon. Und ja, die Läuferszene ist ja da auch gnadenlos. Und weißt du, wenn dann ja die Triathletin dann nicht performt, dann wird werden ja dann so Athleten auch in der Luft zerrissen, und das ist natürlich immer so ein bisschen schade,
ja,
wenn man das
hört. Ja, ich weiß nicht, ob zerrissen, aber am Anfang war der ursprüngliche Plan sogar ja gar nicht 5 und 10 Kilometer, sondern ursprünglich wollte sie ja Marathon, sie wollte ja Olympischen Marathon starten und war auch so dieses erklärte Ziel, Olympisches Gold. Und ja, ich glaube, sie hat auch selbst nicht gedacht, also letztendlich hat sich einfach, man hat gedacht, okay, vorher war sie so als Triathlon und jetzt konzentriert sich nochmal viel, viel mehr aufs Laufen. Mhm. Ich glaube, das ist auch bei vielen so in dieser allgemeinen Rechnung drin, oh, wenn du dich jetzt mal so voll aufs Laufen konzentrierst, dann macht sie aber nochmal da oder macht derjenige nochmal voll den Sprung. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen ausgeblieben. Also die Marathonzeiten sowieso nicht, aber dann auch, dann hat sie gemerkt, auf den 5 und 10 Kilometern funktioniert es besser. Ich denke mal, da hat sie auch schon einfach mehr, auch durch die Triathlon-Rennen, also selbst auf der Olympischen Distanz, auch wenn du 2 Stunden unterwegs bist, aber der Zehner, der fühlt sich ja nicht an wie die letzten 10 auf dem Marathon, sondern die fühlen sich ja doch eher an wie ein, ja, vorbelasteter Zehner, sag ich mal. Da war sie dann wahrscheinlich auch doch mehr zu Hause und ist dann doch mehr auf die Distanz gegangen, aber wie gesagt, also die, und dann geht natürlich auch die Leichtigkeit flöten, wenn natürlich dann die Leistung nicht so da ist, wie du es dir erhofft hast und du vielleicht auch so langsam zu begreifen beginnst, na oh, das wird jetzt doch mit den, also olympisches Gold, wie es am Anfang mal formuliert war, streichen wir jetzt mal ganz, aber auch mit olympischen Startplatz, mit der Quali, das wird knapp.
Ja, und sie musste sich halt auch irgendwann schon fast wie entschuldigen. Also sie hat jetzt auch in den letzten Videos dann so gesagt, ey, man darf nie vergessen, und das finde ich auch ganz wichtig, dass sie es sagt, aber es ist schon fast eine Entschuldigung, ich habe olympisches Gold gewonnen, ich habe quasi die Sportart gewechselt, habe aber noch mal ein Kind bekommen. Dann hat es mit dem Marathontraum nicht funktioniert. Dann hatte sie ja noch eine OP, war ja quasi auch noch mal komplett raus. Habe mich dann wieder gefangen, habe mich noch mal neu aufgebaut für die 5 respektive 10 Kilometer. Das ist ja alles andere als Fail, aber halt im knallharten Leistungssport und gerade in den USA im Läuferbereich und wie du es auch sagst mit Nike und mit dem Bowerman Track Club und so weiter, da ist sie halt nichts anderes als eine Nummer, ne? Auf einmal.
Ja. Und das ist glaube ich so ein bisschen, deswegen empfindet man es so als Fail, ne? Ja. Weil sie ist halt die ungeschlagene, wie lange war sie jetzt in den WTS ungeschlagen, also weit über ein Jahr dominant, denn halt den Druck stand gehalten und in Rio olympisches Gold geholt gegen einen Nicolas Pirek, was ja auch ein krasses Duell war. Und dann wechselst du halt die Sport an als eine absolute Sportikone und bist halt dann halt irgendwo im Mittelfeld. So. Also,
und auf einmal wird auch das alles, was du davor erreicht hast, wird ja fast wie vergessen. Ne?
Ja, das ist auch so eine gute Lehre, ne? Wie wenig es auf einmal wert ist. Ja, spannend, wie es eventuell weitergeht. Ob dann wenn jetzt Olympia nicht gekommen ist, hältst du daran fest? Oder überlegst du dich halt doch zu sagen, naja, ich kehre wieder zum Triathlon zurück?
Ja, aber das hat sie ja eigentlich
von vornherein
ausgeschlossen. Ja. Weil sie ist so glücklich, sagt sie ja auch, dass sie das so gemacht hat. Und jetzt die Zeit als Läuferin hat sie 1000-mal mehr genossen. Und sie hasst halt einfach Schwimmen gehen.
Ach echt, ja.
You know Greg, ne?
Ja, man muss sich hier einen Werdegang so ein bisschen anschauen, ne? Die kam ja irgendwie vom Unisport und war, glaube ich, da eher auch so Schwimmläuferin und das Triathlon-Scouting hat sie halt da irgendwie aufgegriffen und ich glaube, sie hat dem einfach mal ein Go gegeben und als sie dann halt so früh so gut war, dachte sie, ja, okay, bleibe ich halt dabei, aber ich glaube, die war vom Herzen her nie so diese Vollblut-Triathletin, sondern die hat es halt gemacht, weil sie halt dann gut war und weil dann die Gruppe gut war. Und
wenn du dann Gold hast, dann hast du das ja erreicht. Was willst du denn eigentlich noch
dann
mehr? Wenn du Sachen machst, die du eigentlich gar nicht so 100%, also wenn man auch irgendwie eine Anna Haug sprechen hört, ey, die liebt das einfach, Tag für Tag Schwimmradfahren, Laufen. Aber wenn du jedes Mal denkst, ich muss halt ins Wasser und ich muss mit meinem Mann jetzt Radfahren mit dem Pad und muss wieder Technik drehen, weil ich halt nicht so geil Radfahre.
Stimmt, das war auch mal ein riesendinges Radfahren.
Und da muss ich auf- und absteigen und auch noch besonders schnell und eigentlich will ich doch nur laufen. Und dann hast du die Chance, und wer hat denn die Chance? Das konnte ja auch quasi jetzt nur... Oder naja, wobei, da wären wir schon wieder, da könnten wir nochmal einen Kreis schließen, Hayden Wild. Der hätte ja quasi die Zeit gehabt, um für Neuseeland zu starten bei Olympia auf den 5000. Hätte er starten dürfen.
Aber da war irgendein Problem.
Aber er hätte die Zeit nochmal bestätigen müssen.
Ach so, und das geht
nicht. Und das hätte jetzt zeitlich alles nicht so gepasst. Und auch, er sagt ja dann auch, ich setze halt erstmal jetzt auch alles auf Triathlon. Und das wäre eine Zugabe gewesen. Und er würde das aber auf alle Fälle in Paris nochmal angehen wollen. Wobei dann auch wieder, dann muss das Timing stimmen, weil er sagte, jetzt in Tokio wäre es halt mega geil gewesen. Weil erst wäre Triathlon gewesen und das ist ja... sein Hauptfokus.
Ja.
Und ein paar Tage später wäre halt, oder eine Woche sogar später, das hätte genau gepasst, aber er hätte diese Zeit halt, also ich habe es jetzt nicht mehr so ganz auf der Kette, aber er hätte sie da nochmal verifizieren müssen und das war jetzt dann doch alles zu aufwendig. Und auch, wenn man jetzt auch wieder Australien verfolgt, also die, wie heißt es auf der Kurzdistanz, habe ich doch heute gesagt, Gregor, die, mir fällt immer der
Ashley Gentle,
ja, die sind wieder in Lockdown. Da in Brisbane und Umgebung.
Stimmt, das habe ich gelesen.
Ja, da ist wieder alles zu.
Gab es einen lokalen Ausbruch.
Ja, und die machen ja dann radikalst, ne? Also da geht dann halt nichts mehr. Und auch der Hayden Wild hat jetzt auch das Land dann doch schon Anfang jetzt der WTS-Saison verlassen und hat ja glücklicherweise die Freundin, die Niederländerin und kann... hat jetzt
die Belgierin.
Belgierin, genau, sorry. Hat jetzt hier quasi Station gemacht. Aber der ist auch nochmal so ein Kandidat. Also wie viele haben denn auch
die Möglichkeit? Ja, sind ja einige, also es wären ja einige in der Lage.
Aber da gibt's Ziele ja
auch, ja.
Ja, aber da gibt's ja auch nationale Läufer, die dann halt auch nochmal ein Wörtchen spielen.
Ja,
ne?
Aber
wobei, auch, Mo Farah hat auch nicht die Quali geschafft.
Aber wie gesagt, ne, das ist halt so, vielleicht auch so eine kleine Lehre, weil Triathleten ja auch teilweise sehr relativ erfolgreich dann so einen ersten Marathon machen und ganz gute Zeiten abliefern. Aber dann halt wirklich nochmal als Spezialist da nochmal einen entscheidenden Sprung zu machen. Ich glaube, auch das ist dann halt wirklich nochmal schwer zu schaffen, dann wahrscheinlich dann wirklich nur so die richtigen, also Gwen Jorgensen ist auch ein richtiges Lauftalent, aber
das ist halt krass,
aber das ist halt auch nicht automatisch gesagt. Da sieht man auch, wie gut dieses Allgemeintraining ist durch den Triathlonsport. Das heißt aber noch längst nicht, dass man dann wirklich automatisch die Minute schneller läuft auf die 10 oder die 30 Sekunden auf die 5, nur weil man sich dann konzentriert. Ja, ich würde sagen.
Das war jetzt wieder eine Ironman-Folge, was die Länge angeht.
Ja.
Klappe zu, Affe tot, ja.
Wieder verquatscht bei so einem Podcast, ey, unglaublich.
Tja.
Genau, ich würde das Ganze mal hier so langsam zuklappen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und das nächste Mal schauen wir mal, ob das Tri-Battle, ob das dann doch noch spannend geworden ist zwischen Tenders und Frodo oder ob das schon...
Mal gucken, was draus geworden ist, ne?
Ja, oder ob das hier schon der Anfang vom Ende war. Insofern, macht's gut, trainiert gut und bis dann.
Ciao.
Ciao.